Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 81. Vortrag zur Apokalypse und zum Einstieg, wie immer, der Wochenspruch. Es ist diesmal der 31. und der ist wieder ganz michaelisch und geht jetzt in die Willenskraft hinein. Also unser Geisteslicht, das wir hoffentlich mitgenommen haben aus der Sommerzeit, das in die Tiefen hineingegangen ist, könnte jetzt auch als Willenskraft herauskommen. Ich lese es einmal. Das Licht aus Geistestiefen, nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen. Bisschen kompliziert wieder der Spruch. Die sind nie einfach, aber manche sind besonders kompliziert. Also es geht eben darum, dass dieses Geisteslicht, das wir aus dem Zusammenleben mit der Natur in uns im Sommer hineingenommen haben, also jetzt hineingenommen haben, im Sommer draußen erlebt haben, aber jetzt hineingenommen haben, diese sonnenhafte Geisteskraft, dass die jetzt umgewandelt wird auch zu Lebenswillenskraft, also zur Kraft zu gestalten. Gerade im Willen ist ja das Geistige ganz besonders aktiv drinnen. Es ist ja eigentlich am wenigsten im Verstandesdenken drinnen, das ist ja nur mehr der Schatten einer geistigen Tätigkeit, die einmal da war. Also gerade der Verstand, das Nachdenken ist ja immer ein Schauen auf den Leichnam, der zurückblieb von einer schöpferischen Tätigkeit. Im Willen aber ist es ganz aktiv tätig. Das merkt man im künstlerischen Tun ganz stark, wenn ich da zu viel anfange vorher zu grübeln, wie mache ich das, wie soll ich das gestalten, hin und her grüble, wird wahrscheinlich nix, ja vielleicht was Gescheites schon, aber was Künstlerisches nicht rauskommen. Sondern ich muss es eigentlich im Tun mehr erwerben und im Tun draufkommen. Und dann aber genügend Bewusstsein haben, um dieses Tun auch eben wach begleiten zu können und zu erleben, was tue ich da eigentlich, wie hängt das zusammen. Und im Idealfall, wenn ich dann wirklich in eine richtige Intuition hineinkomme, dann ist das Bewusstsein mit der Willenstätigkeit zugleich da. Das heißt, ich beobachte unmittelbar das geistige Tun, das da ist. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich zu einer wirklichen Beobachtung meines eigenen Ichs komme, dann schaue ich meine eigene Ich-Tätigkeit zugleich auch an. Das ist sowas ganz, ganz Schwieriges. In der Regel, wenn man sich hintastet dazu, habe ich eben meistens den doppelten Prozess. Ich werde einmal tätig und dann kommt irgendwas ins Denken hinein und ich erfasse die Gedanken und dann schaue ich nachher die Gedanken an, die ich gebildet habe. Aber in der Intuition fällt das in eins zusammen. Also da ist es gleichzeitig da. Ist ein weiter Weg bis dorthin. Aber dann werde ich unmittelbar dieser geistigen Tätigkeit gewahr, indem ich mich intuitiv, was heißt Intuition? Intuition heißt, ich verbinde mich voll und ganz restlos mit einer geistigen Wesenheit. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Engelwesenheit, mit meiner Engelwesenheit vielleicht intuitiv verbinde, dann werde ich in gewisser Weise ganz diese Engelwesenheit. Ich tauche ganz ein und bin im Bewusstsein eins mit dieser Wesenheit. Vergesse mich in gewisser Weise dabei vollkommen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich meine eigene geistige Wesenheit voll und ganz erleben? Indem ich mich intuitiv mit meinem Ich, mit meinem eigenen Ich verbinde. Das heißt, wirklich ganz eins werde damit. Im Normalbewusstsein, im Alltagsbewusstsein überhaupt, habe ich ja nur einen müden Abglanz davon. Darum haben wir ja schon öfters davon gesprochen, ja, von unserem Ich. Wir reden zwar oft von unserem Ich, aber im Grunde haben wir wenig Ahnung davon, was es ist. Es ist keine konkrete Erfahrung, sondern es ist eigentlich nur so ein Mittelpunkt unseres seelischen Geschehens. Wir haben dann sehr viel Seeleninhalt, alles Mögliche, unsere Erinnerungen, das, was wir gelernt haben und so weiter, unsere Emotionen, die uns bestimmen, mitbestimmen, die Gefühle, die wir erleben. Gefühle und Emotionen sind nicht ganz das Gleiche. Gefühl, wenn es ins Gefühl geht, beginnt es ins wirklich rein Seelische zu gehen. Wenn es Emotion wird, Bewegung eigentlich wird, da fängt es schon an, ins Körperliche hineinzugreifen. Und erst recht dort, wo es Affekt wird, na dann, ich habe einen Zorn und gebe jemand eine Ohrfeige aus meiner Wut heraus, ohne nachzudenken und ohne sonst was, sondern einfach aus diesem Gefühl, das Emotion und dann sogar Affekt wird, dann geht es ohne weiteres Nachdenken eins zu eins und es wird körperliche Aktion. Also gerade da dieser Übergang vom Seelischen ins Körperliche, ins Ätherisch-Physische hinein, ist oft sehr schwer auseinanderzuhalten. Ich meine, vieles, was wir auch als Gefühl bezeichnen, hat oft doch auch eine leisere oder stärkere Tingierung des körperlichen Erlebens drinnen, weil fühlen heißt ja auch, wir sagen ja zum Beispiel, wenn wir mit den Händen etwas betasten, wir fühlen es. Ich befühle jetzt da die Oberfläche des Papiers oder so. Ja, ist es dann schon was rein Seelisches? Nein, es ist auch etwas Sinnliches. Aber es ist auch ein seelisches Erlebnis dabei. Also da gibt's eine ganze Palette von Übergangsstufen, die vom ganz massiv körperlich Sinnlichen bis zum rein Seelischen hineinreichen. Und davon ist unser seelisches Erleben aber jedenfalls voll. Also mit sinnlichen, aber auch mit rein seelischen Erlebnissen. Aber wo ist das Ich? Das Ich ist so der Mittelpunkt des Ganzen, aber es ist zunächst einmal nicht wirklich zu fassen. Weil wenn man jetzt den Durchschnittsmenschen fragen würde, wer bist du, wer bin ich? Ja, dann erzählt man halt, was ich alles in meinem Seelischen erlebe, wo ich aufgewachsen bin und was ich gerade erlebe, wie es mir gerade geht. Es geht mir gut, es geht mir schlecht, ich fühle mich wohl, ich bin niedergeschlagen. Ja, aber das ist alles Seelisches, das ist noch nicht das Ich als solches. Also das Ich heißt in dieses Zentrum, in dieses, ja, fast schwarze Loch, das habe ich ja öfters den Vergleich gebraucht, das Ich merkt man dadurch, weil es wie ein Loch in der Wand ist. Dann merke ich, sehe ich zwar nur einen finsteren Fleck, ich sehe gar nicht, was es eigentlich ist, aber ich sehe es, weil da einfach ein Nichts, ein Loch sozusagen in dem ist, was ich erlebe. Und tatsächlich so erleben wir das Ich zunächst einmal im Alltagsbewusstsein, also als in Form seiner Abwesenheit. Aber gerade dadurch macht es sich kenntlich, weil da fehlt eben, irgendwo merkt man, da fehlt etwas, da ist etwas, was sich nicht zeigt, was sich nicht enthüllt, was eigentlich ganz, ganz versteckt ist, zunächst einmal sogar versteckt vor uns selbst. Jedenfalls vor unserem seelischen Erleben. Also es gelingt uns nicht, das ins seelische Erleben zu bringen. Und Intuition des eigenen Ichs zu bekommen, hieße durch dieses Loch durchschlüpfen und auf der anderen Seite erwachen und dort ganz eins werden damit. Und da streife ich zunächst einmal die ganzen alltäglichen Seelenerlebnisse, die habe ich alle komplett ab. Die sind plötzlich unwichtig. Die versinken einmal. Das ist alles Äußerliches. Also rein ins Ich eintauchen heißt durch das Loch durchschlüpfen und jetzt ganz auf der geistigen Seite aufwachen. Oder eintauchen ganz in die geistige Seite. Und damit aber ganz zunächst einmal vergessen, wegstreichen eben das, was wir in unserem Alltagserleben drinnen haben. Und selbst im höchsten Alltagserleben drinnen haben. Also selbst wenn wir jetzt hochphilosophische Gedanken haben, selbst wenn wir Gedanken über die Geisteswissenschaft haben, das alles einmal muss weg. Das muss alles einmal weg. Erst wenn da das Nichts ist und ich wage, in dieses Nichts hineinzuspringen, dann ist dieses Nichts das Nichts, in dem ich hoffe, das All zu finden. Also das heißt, mein Ich in seiner wirklichen Gestalt. das eben so groß ist wie das ganze All, wenn man so will. Weil es die Schöpferkraft oder Teil dieser Schöpferkraft ist, die den ganzen Kosmos geschaffen hat und über die ich potenziell verfügen kann. Potenziell heißt nicht, dass ich jetzt schon alles Wege machen könnte, aber Schritt für Schritt, es gibt keine prinzipielle Grenze, was ich nicht Wege machen könnte. Ist halt ein weiter Weg in die Zukunft hinein, bis ich das Wege machen kann. Aber das ist alles in dieser Lebenswillenskraft drinnen. Also da geht's jetzt wirklich an die Schaffensmächte heran. Und wie verwirkliche ich das, was potenziell da in dem Ich drinnen ist, indem ich wirklich tätig werde aus dem heraus? Im Willen. Im Willen. Das kann jetzt sein, indem ich äußerlich in der Welt gestaltend werde, sei es im Künstlerischen, sei es aber von mir aus auch im Technischen, im Handwerklichen oder wohl in dem Moment, wo ich dort schöpferisch tätig werde, schaffe ich etwas um. Und die Kunst ist jetzt nur, die geistige Seite davon zu erleben. Also das Ich zu erleben, von dem das eigentlich ausstrahlt, dass ich dazu fähig bin. Das ist etwas, was die Tiere zum Beispiel nicht können. Obwohl sie auch aus einer geistigen Quelle heraus ja gespeist werden. Ich meine, dass sie auch schaffend tätig sein können, was ich weiß nicht, ein Biber seinen Bau macht, dass die Wespen ihr Nest bauen, dass die Vögel ihr Nest bauen mit einer ungeheuren Intelligenz de facto, weil das Ganze wirklich sehr wiff gebaut ist. Nur sie wissen nichts davon, überhaupt nichts. Sie tun es einfach. Das heißt, in ihrem Willen liegt dieses Geistige drinnen, und ich rede jetzt wirklich vom Geistigen, das sich durch sie ausspricht, aber es ist nicht ihr individuelles Geistiges. Die Weltgeistigkeit wirkt durch sie durch. Und sicher in ihrem Seelischen, das die Tiere ja sehr wohl haben, in dem erleben sie etwas dabei und sie fühlen sich wohl oder weniger wohl dabei, wie auch immer, aber sie haben keine Ahnung im Grunde, was sie da tun und eigentlich auch nicht, warum sie es tun. Sie tun es einfach. Ein gewisses Bewusstsein taucht auf bei den höheren Tieren, bei den ganz hohen Tieren. Ja, bei Delfinen zum Beispiel taucht etwas auf an Schatten im Bewusstsein. Und zwar nämlich Bewusstsein hier unten. Man muss ja dazu rechnen, bei den Tieren gibt's oben immer eine Gruppenseele auch dazu. Nur die hat ein sehr großes Bewusstsein von dem, was da geistig dahinter steckt. Hinter dem, was die Tiere tun und was ihre eigentliche Aufgabe im Ganzen ist. Aber wovon ich spreche, ist ja jetzt das Bewusstsein hier unten. Das wir hier unten entwickeln können. Und da ist es eben bei den meisten Tieren so, dass sie von dem sehr kaum ein Bewusstsein haben. Eben außer bei manchen wie Delfinen zum Beispiel, da ist etwas da, so ein Schatten kommt herein. Auch bei den Affen kommt etwas herein, weil sie ja eigentlich, ja, so die sind, die zuletzt herabgesunken sind aus der Menschwerdung. Wir haben darüber schon gesprochen, dass die Tiere ja etwas sind, was der Mensch aus sich herausgesetzt hat. Der Mensch ist eigentlich der Erstling der Schöpfung. In gewisser Weise geistig gesehen. Aber nicht seiner äußeren Erscheinung noch. In der äußeren Erscheinung, vor allem so, wie wir heute dastehen, kommt er als allerletzter auf die Erde. Und wenn ihr euch ein bisschen erinnert daran, dass wir davon gesprochen haben, dass die Zeit, wo unsere Inkarnationen auf der Erde wieder aufhören, eigentlich in verhältnismäßig naher Zukunft liegen, also bereits ab dem 6. Jahrtausend herum. 6. Jahrtausend etwa fängt es an schon, 7., 8. Jahrtausend, dass wir aufhören, uns zu inkarnieren auf Erden. Dann sind wir die Ersten, die wieder verschwinden. Also das Sensationelle im Vergleich zu allen Tierarten ist das, dass die Menschengattung, zumindest zum größten Teil, nämlich die ihre reguläre Entwicklung wirklich schaffen, jetzt während dieser Erdenzeit, dass die am schnellsten wieder verschwinden. Weil selbst die modernsten Tiergattungen überleben Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren. Die Menschheit in physischer Gestalt nicht. Die Menschheit in physischer Gestalt hat, naja, wann war sie so wirklich da in dieser physischen Gestalt? Ende der Eiszeit im Grunde. Relativ gegen Ende der Eiszeit. Also als so die Gestalt des Homo sapiens, des richtigen Homo sapiens kommt, das ist relativ spät. Das ist relativ spät. Ich meine, alles, was vorher war, die Vorformen, die verhärtet sind und dadurch nicht weitergehen konnten in körperlicher Gestalt, die sind alle ausgestorben. Also die atlantische Menschheit, Spätform der atlantischen Menschheit, dass sie überhaupt erst in einer solchen körperlichen Gestalt ist, wie sie da ist. Sicher, der Mensch hat begonnen, die Erde zu betreten, schon während der lemurischen Zeit. Also das heißt Erdmittelalter, das ist Zeit der Dinosaurier und noch davor oder was. Aber da waren wir noch lange nicht in der Gestalt da. Also wenn ich jetzt spreche von dem modernen Menschen, vom Homo sapiens, dann hat der also eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, die erleben wird auf Erden. Und überhaupt in der Form, wo er anfängt, wirklich Kultur zu entwickeln, in einer ganz kurzen Zeit. Also man kann grob sagen, dass das ja 20, 25.000 Jahre ist. Und dann ist er wieder weg. In der physischen Gestalt. Also das heißt, Ende der Eiszeit, da fängt so richtig die Kulturentwicklung an. Sicher vorher gab es schon hunderttausende Jahre, wo er halt erste Steinwerkzeuge und sowas gemacht hat, aber das ist alles nur Vorbereitung. Im Grunde kann man sagen, mit Ende der Eiszeit oder mit dem Untergang der Atlantis, wenn wir es jetzt anthroposophisch ausdrücken wollen, fängt die Kulturentwicklung an und das ist der moderne Mensch. Und die Zeit der Kulturepochen endet so im 7., 8. Jahrtausend eben herum. Dann ist es aus damit. Und dann wird der Mensch in seiner physischen Gestalt verschwunden sein. Und die ganze geistige Entwicklung, die der Mensch durchmacht, um sich seines Ichs bewusst zu werden, fällt in diese Zeitspanne hinein. Da ist einmal schon eine vorbereitende Zeit, wo er noch ganz wenig ahnt, erst langsam beginnt es zu ahnen. Und dann so richtig erst mit dem Mittelpunktsereignis, Mysterium von Golgatha, dann fängt er an, sein Ich wirklich zu ergreifen und wirklich selbstständig aus diesem Ich heraus tätig zu sein und sich selbst bewusst zu dem Wesen zu machen, dass er ist, dass er wirklich ist. Und da haben wir jetzt Zeit, also bis zum Ende dieser Inkarnationen. Also das heißt bis ins 8. Jahrtausend ungefähr. Danach wird's schon schwierig. Die Menschen, die es nicht bis dahin schaffen, haben dann allerdings noch ziemlich lange Zeit, das nachzuholen, allerdings unter schwierigeren Bedingungen. Aber sagen wir, der Teil der Menschheit, die auf der Höhe der Zeit ist, sagen wir mal so, wird es bis dahin geschafft haben. Und das heißt aber, dass das ein ungeheures Entwicklungstempo ist, das drin. Ein ungeheures Entwicklungstempo. Und dieses Entwicklungstempo hat begonnen schon in der urindischen Zeit, aber verglichen mit dem, was heute bereits an Tempo da ist, ist es noch immer Schneckentempo. Und jetzt hat es schon ein, jetzt war ich fast versucht zu sagen, Höllentempo. Ja, auch weil es ja gerade abgerungen wird, auch der Auseinandersetzung mit den dunklen Kräften. Das ist ja jetzt ganz groß unser Thema. Also es ist auch wirklich ein Höllentempo und dieses Höllentempo wird sich noch gewaltig steigern. Das wird ja heute auch noch Gegenstand des Vortrags sein. Wir setzen uns ja jetzt auseinander mit dem Rätsel des Bösen vor allem auch. Und wir werden noch deutlicher sehen, denke ich, also wie intensiv das zu uns dazugehört und wie intensiv wir uns damit beschäftigen müssen. Aber das heißt also jetzt mit diesem gewaltigen geistigen Entwicklungstempo kennenlernen unser eigentliches Ich in unserer Willenstätigkeit, auf zu wachen dafür, wer bin ich eigentlich? Ich bin der, der ich sein will. Das ist so ein Grundding. Es gibt eigentlich keine andere Vorgabe als die, ich bin der, der ich sein will. Das heißt, in meinem Willen verwirkliche ich mich. Aber ich kann es in Freiheit nur dann tun, wenn ich auch ein Bewusstsein davon habe. Nicht wahr? Der Mensch, dieses ich will mich, das war als Funke schon in der allerersten Inkarnation da. Also das geht bis in die lemurische Zeit zurück. Nur haben wir keine Idee davon gehabt, wer bin ich eigentlich. Ich habe zwar schon aus dem Ich heraus, war ich tätig, aber ohne noch ein Bewusstsein, überhaupt am Anfang noch ein Bewusstsein davon zu haben. Der ganze Weg der Menschheit ist jetzt hinzukommen zu diesem Bewusstsein. Das ist also ein riesiger Unterschied, ein Ich zu haben und sich dieses Ichs voll und ganz bewusst zu sein. Vorbereitung ist, dass wir eben eine Spiegelung davon zunächst haben in Form unseres Egos. Aber das ist eben nur eine Spiegelung und eine blasse Spiegelung. Das ist eben der Abdruck im Seelischen und noch dazu sehr verzerrt halt durch die Wirkung der Widersacher. Und jetzt geht die Entwicklung dorthin, uns des wirklichen Ichs intuitiv bewusst zu werden, also intuitiv uns mit uns selbst zu verbinden, könnte man sagen. Das ist im Grunde die Intuition schlechthin. Ich intuiere mich selbst. Das ist ein anderes Wort dafür, ich will mich mit vollem Bewusstsein. Dann kriegen wir Ahnung, was das Ich ist. Ja, ist immer noch sehr unscharf. Ich weiß das. Mir ist das bewusst, dass das immer noch sehr unscharf ausgedrückt ist. Und es werden viele Fragen offen bleiben oder es werden sich Fragen ergeben daraus. Aber das ist das Wesen des Geisteswissenschaftlichen überhaupt, dass mit jeder Frage, die man löst oder glaubt gelöst zu haben, sich 10 neue auftun. Und das ist das, was uns voranbringt. Das ist das, was uns eigentlich immer wieder zu neuen geistigen Taten anspornt, in Wahrheit. Wir kommen damit im Grunde in absehbarer Zeit nie zu einem Ende, in Wahrheit überhaupt nie zu einem Ende. Weil selbst wenn ich weit über die Erdentwicklung hinausschaue, ja, dann spielt sich das Ganze auf höherer Ebene immer wieder ab. Immer wieder ist es das, dass wir selbst uns immer wieder ein Rätsel werden und dieses Erkenne dich selbst im tiefsten Sinne sich immer wieder auf höherer Ebene neu stellt, diese Frage. Und dieses Erkennen auch immer mehr eben wird, ja, ich kann nicht etwas Fertiges erkennen, sondern ich muss mich erst zu dem machen, der ich sein will. Und im gleichen Moment des sich zu dem Machens, sich zu erkennen, das ist immer wieder der Moment der Selbsterkenntnis. Und mit jeder Tat schaffe ich schon wieder etwas Neues dazu und die Selbsterkenntnis muss einen Schritt weitergehen. Und der Weg ist niemals zu Ende im Grunde. Das alles liegt in der Lebenswillenskraft drinnen. Und was uns sehr hilft, uns das aber auch zu Bewusstsein zu bringen, ist, dass wir durch unser Tun nicht nur uns selbst immer erneuern und weiterschaffen, sondern dass wir eben auch immer wieder etwas aus uns heraussetzen und uns das vor Augen stellen. Ich meine, wir haben eben in diesem Sinne die Tierwelt aus uns herausgesetzt, wir haben die Pflanzenwelt herausgesetzt, wir haben die Mineralwelt aus uns herausgesetzt und wir setzen jetzt gerade eine ganz neue Welt heraus, aus uns, eine untersinnliche Welt in gewisser Weise, die Welt der Technik. Das ist etwas noch Toteres, wenn man so will, als die mineralische Welt. Und diese Welt ist ganz unsere Schöpfung. Selbst wenn wir darin Dinge nachahmen, die in anderer Art in der Natur vorhanden sind, aber in der Art, wie wir es heraussetzen, in Form von Maschinen, jetzt ist etwas ganz Neues. Das gab es noch nirgends. Und gerade daran, an den Maschinen, die wir aus uns heraussetzen, ja, die wir eigentlich aus unserem Wesen herauswerfen, geben uns die Erkenntnis oder werden uns die Erkenntnis immer mehr geben dessen, was wir nicht sind. Wir schmeißen alles das raus aus unserem Wesen, was wir nicht sind. Also zum Beispiel, wenn heute das große Thema ist, die künstliche Intelligenz, und man das anfängt zu vergleichen mit der menschlichen Intelligenz, dann wird uns das letztlich zur Erkenntnis führen, dass unsere Intelligenz, unsere geistige Schöpferkraft etwas anderes ist als das. Und dass das nur die Schlacke ist, die zurückbleibt. In Wahrheit ist es die Schlacke eines schöpferischen Prozesses, der im Menschen viel früher stattgefunden hat. Das alles wird man erkennen. Also wir setzen im Grunde mit der künstlichen Intelligenz den Leichnam unserer Intelligenz hinaus in die Welt und beleben sie künstlich in Form der Technik wieder, aber im Grunde sind das, ich will gar nicht einmal sagen, lebende Leichname, sondern halt künstlich wie Marionetten bewegte Leichname. Von außen bewegte Leichname, in denen ein eigenes geistiges nicht wirkt, sondern unser abgestorbenes geistiges nachwirkt. Das ist eigentlich drinnen. Und ja, daher durchaus interessant, dass sie Menschen damit beschäftigen und jetzt glauben, aha, dadurch verstehe ich die menschliche Intelligenz. Ja, indirekt wird es so sein, eben indem ich erkenne, dass das, was ich da draußen geschaffen habe, es nicht ist, sondern dass es da zu einer geistigen Quelle kam, aus der das abgeschieden wurde. Das wird das Große sein. Und es wird weitergehen. Es wird weitergehen, Rudolf Steiner sagt es auch ganz deutlich, wir werden nicht nur Totes schaffen, wir werden auch Lebendiges schaffen können. Also das heißt, und wir sind nahe daran, dass es beginnt, obwohl ich die Befürchtung habe, dass wir geistig, moralisch noch nicht ganz reif dafür sind. Aber wir sind auf dem Sprung, auch Lebendiges zu schaffen. So wie wir jetzt Totes geschaffen haben. Und seht ihr, es ist ein Unterschied zur Pflanzenwelt, wie wir sie in der Vergangenheit aus uns herausgesetzt haben. Es ist jetzt etwas, wo wir Lebenskräfte bewusst aus uns heraussetzen und von uns absondern. Und es werden wieder die Lebenskräfte sein, die eigentlich für uns nicht mehr brauchbar sind, sondern die wir einfach abgeben, die wir aus unserem Wesen ausscheiden und dafür im Gegenzug höhere Kräfte in uns selbst entwickeln, auch im Ätherischen, im Lebendigen. Und der nächste Schritt wird sein, und das wird noch während dieser Erdentwicklung sein, noch während der Zeit, wo wir uns im physischen Körper entwickeln, wir werden auch Beseeltes erschaffen. Das heißt auch so etwas, ja, was vergleichbar ist dem Tierischen, aber doch ganz anders ist als das, was wir an Tieren in der Vergangenheit ausgeschieden haben. Es wird eine Art, wie soll ich sagen, Kunstwelt sein, künstliche Welt, künstlerische Welt sein, die nicht nur intelligent ist, die nicht nur lebendig ist, sondern die auch beseelt ist, die also auch ein Bewusstsein für sich entwickelt. Also da kommen wir noch hin zu dem, dass die Produkte, die wir heraussetzen, ein eigenes Bewusstsein entwickeln, aber es ist kein Ich-Bewusstsein. Es ist ein Bewusstsein, das im Astralischen drinnen ist. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann können wir uns auf die nächsthöhere Ebene begeben. Also das steht uns alles innerhalb der kurzen Zeit bevor, die wir im physischen Körper noch auf Erden haben. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die Entwicklung Gas gibt, dass wir das alles noch hinkriegen. Und es werden Dinge, die uns noch vor 30 Jahren vielleicht völlig illusorisch erschienen sind, werden in nicht so ferner Zukunft selbstverständliche Realität draußen sein. Ich sage jetzt bewusst Realität im Sinne eines Produktes, das wir hervorbringen in der Welt. Und damit wird die ganze Erde umgestaltet werden. In diesem Sinne. Es wird alles, was haben wir eh schon darüber gesprochen, alles, was jetzt noch Naturwelt ist, wird Kulturwelt. werden. Mit, wie immer, vielen Abirrungen, die wir auch machen. Und auf das werden wir heute noch, nicht nur heuer, sondern schon heute eingehen. Aber ich denke, es wird uns heuer noch sehr viel beschäftigen. Weil Ende der Apokalypse ist, trotzdem wir schon in den fast letzten Kapiteln sind, noch nicht für mich absehbar. Also das möchte ich vielleicht auch jetzt einmal ganz deutlich erwähnen. Bei diesen letzten Kapiteln der Apokalypse ist es so, dass, ich sage einmal, zwischen den Zeilen so viel steht, dass mir zeitweise der Atem wegbleibt, was da noch alles dahinter steckt zwischen den Zeilen. Und wo mit jeder kleinen Frage, die, wo sich eine Lösung abzeichnet, nicht nur 10 oder 20, sondern hunderte neue Fragen dazukommen. Und wo ich sage, die sind alle noch wirklich vollkommen offen. Die sind vollkommen offen. Und es ist die Notwendigkeit vorhanden, also aus dem Geistigen in der Zukunft, jetzt in der allernächsten Zukunft, noch unheimlich viel hereinzuholen. Also die Zeit der, wie soll ich sagen, der geistigen, wie soll ich es nennen, Offenbarung, Wahrnehmung des geistigen Denkens oder so, das bricht erst so richtig an. Das bricht erst so richtig an. Ich meine, was in der Menschheitsgeschichte bis jetzt da war, war Vorbereitung im Großen und Ganzen. Und da sind also genauso, ist ja aber nicht verwunderlich, wenn wir sehen, wie kurz die Zeit im Grunde ist, die wir noch haben, um das alles zu entwickeln, na, dann müssen wir ihm wirklich Gas geben. Und da sind solche Mengen an Dingen zu entdecken noch, und es wird in der allernächsten Zeit schon vieles möglich sein und kommen. Und das ist jetzt schon in Konturen sichtbar, was da alles auf uns zukommt, an Entdeckungsmöglichkeiten, aber eben auch an Möglichkeiten, das durch die Lebenswillenskraft in Taten umzusetzen. Weil in den Taten verwirklicht sich's. Ich meine, nichts wird für uns wirklicher geistiger Besitz, solange es nicht geistig getan haben. Vorher ist es einfach der Möglichkeit nach vorhanden, aber wir müssen es durch unseren Willen bewusst in Tätigkeit bringen. Und jetzt während der Erdentwicklung tun wir es eben so, indem wir das alles in Wahrheit investieren in die Umgestaltung unserer Erdenwelt, unserer Menschenwelt, in der wir jetzt leben. Wenn dann die Zeit der Verkörperungen aufhört, werden wir es in anderer Weise tun können. Aber jetzt bewahrheitet es sich, indem wir es wirklich die physische Welt, bis in die physische Welt hinein, diese Umgestaltung durchführen. Und das kann in der vielfältigsten Form sein. Ich meine, einfach will ich nicht sagen, aber die erste zarte Art ist es zum Beispiel, es in Worte zu fassen. Schon das ist eine Tat, die im Physischen da ist. Weil mit der Sprache hole ich es ins Physische herein, ins Sinnliche herein. Und das heißt, Worte dafür zu finden, es auszusprechen, für das, was eigentlich unaussprechlich ist, da fängt's an. Aus dem Wort heraus wird alles gestaltet. Und im Wort, das wir aussprechen, ist der erste Anfang. Und das heißt, in Wahrheit, alle die Dinge, die wir hervorbringen werden, wo wir also jetzt wirklich Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen, dann heißt es, dass wir aus dem Wort heraus ja im Grunde die ganze Welt zu einem Sprachkunstwerk machen in diesem Sinne. Die ganze Erde wird es werden. Sie wird als allererstes ein Sprachkunstwerk sein im übertragenen Sinne. Nicht so, dass jetzt dauernd gequatscht wird, das wird heute schon viel. Aber alles wird Ausdruck des schöpferischen Wortes sein. Und das heißt Ausdruck letztlich der Christuskraft auch, die mit unserem Ich immer mitwirksam ist, dort, wo wir wirklich aus unserem geistigen Kern heraus tätig sind und wo sich aber eben diese Christuskraft ganz in unseren individuellen Dienst stellt. Unseres individuellen Ichs, in völliger Wahrung der Freiheit. Also das sind ganz, ganz große Dinge, die sich so jetzt in Konturen langsam abzeichnen, irgendwo da drinnen. Also das ist einmal das, wozu uns dieser Wochenspruch einfach einmal inspirieren kann. Der 31. Wochenspruch. Ich lese ihn euch noch einmal. Das Licht aus Geistestiefen. Nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen. Sonnenhaft. Sonnenhaft. Wir haben schon in der Vergangenheit gesprochen darüber in der Apokalypse, weil es ja dort auch so schön steht, dass die Erde Sonne werden wird, sich vereinigen wird sogar mit der Sonne, ein Gebilde wird, aber diese Sonne ist etwas Neues, ist trotzdem etwas Höheres, als einfach, ist nicht einfach so, dass die Sonne schluckt halt jetzt unsere Erde irgendwie, sondern es entsteht etwas Neues, Höheres aus dieser Verbindung. Also das heißt, die Erde wird sonnenhaft, aber sie wird sonnenhaft wodurch eigentlich? Ja, durch die Christuskraft, die in unserem Ich wirkt. Und wir alle durch unsere Iche tragen dazu bei, dass die Erde Sonne wird. Wir tragen mit dazu bei. Im Hintergrund steht natürlich die Christuskraft, die dem Ganzen diese kosmische Dimension verleiht. Aber es lebt Gestalt, von der Gestaltung her lebt es von dem von dem, was jedes Menschen Ich dazu beiträgt. Wir gemeinsam als Menschheit machen die Erde zur Sonne. Wir geben die Richtung vor. Das ist das Große. Also das heißt, da fängt alles das an, dass wir schon leise, mit viel Hilfe natürlich noch, kosmisch mitgestaltend werden. Aber das Wesentliche ist, die Richtung geben wir an. Bereits jetzt fängt es an. In allem schöpferischen Tun, in dem wir drinnen sind. Da gibt es nichts, was uns vorschreiben würde, wie wir gestalten müssen. Sondern wir müssen es schaffen. Und je nachdem, ob wir mehr oder weniger schaffen, umso heller oder umso weniger hell leuchtet die Erde, die zur Sonne wird. Also werden wir schauen, wie viele Sonnenflecken heute halt da drinnen sind dann oder wie viel wirkliches Leuchten drinnen ist. Die Flecken darin werden das sein, was halt nicht mit kann mit dem Licht werden, was zurückhaltende Kraft ist. Also auch diese Sonne, die entstehen wird, wenn Erde und Sonne sich zu einem neueren, höheren vereinigen, wird halt eben ihre schwarzen Flecken haben und im Grunde werden die dann zumindest zeitweilig ausgeschieden werden und eben der Ort sein für die Menschen, die zunächst einmal nicht mitgehen können. Wobei es also gibt, starke Abstufungen gibt drinnen. Aber das wird uns eh noch beschäftigen. Ja, das einmal nur als Einleitung. Aber jetzt geht's da um den Faden des letzten Vortrages wieder aufzunehmen. Wir haben das letzte Mal gesprochen von den 7 Lebensgeheimnissen. Und wir sind noch nicht so richtig durchgekommen durch alle, aber wir haben einmal geblickt in das Geheimnis des Abgrunds. Ja, das Geheimnis des Abgrunds, über das haben wir jetzt gerade gesprochen, im Grunde, weil aus diesem Nichts des Abgrundes, aus diesem Nichts heraus entspringt schöpferisch alles. Also das heißt, unser Ich ist da gefragt. Unser Ich muss einmal wissen, ich finde es dort, wenn ich den Sprung ins Nichts hineinwage. Dort finde ich es, hoffentlich. Wenn nicht, dann ist einfach das Bewusstsein weg. Dann löscht sich unser Bewusstsein aus. Dann bin ich in der völligen Finsternis. Also die Kunst besteht bei dem Sprung in dieses Nichts, wo ich alles das, was ich jetzt in meinem Normalbewusstsein habe, loslasse, alles weg, also sozusagen hineinspringe in ein Bewusstsein, das so finster ist, ja, finsterer als das Traumbewusstsein, weil da ist ja immer noch was da, finsterer sogar noch als das Tiefschlafbewusstsein, also die Schlafphasen, wo wir gar nichts mitkriegen. Ja, so dunkel ist wie das, ja, man könnte es nennen, das Todesbewusstsein. Das ist das Bewusstsein, das an sich unser physischer Körper hat, wenn ich ihn für sich nehme. Was alles Tote, alles Mineralische hat. Das ist das Bewusstsein, das die erste Anlage des Menschenseins hatte auf dem alten Saturn, wo der physische Leib des Menschen als reiner Wärmekörper, als reines Wärmegebilde veranlagt wurde. Und dieses Wärmegebilde als solches hatte ein Bewusstsein, ein Todesbewusstsein im Grunde. Also ein Bewusstsein, das noch finsterer ist als das, was wir im tiefsten Schlaf haben. Medien kommen bis zu einem gewissen Grad so am Rande an dieses Bewusstsein heran. Das heißt, sie sind, wenn sie in Trance sind, eigentlich noch tiefer, noch unbewusster, als wir im Tiefschlaf sind. Da kommen sie knapp an dieses oder ein bisschen heran an dieses Todesbewusstsein. Nicht voll und ganz, aber doch ein bisschen heran. Aber wenn wir intuitiv unseres Ichs gewahr werden wollen, müssen wir genau dort hineinspringen, in dieses Nichts hinein, aber eben nicht versinken in der Bewusstlosigkeit, sondern jetzt erst recht aufzuwachen zu diesem geistigen Licht, das aus unserem Ich herausstrahlt. Dann lernen wir erkennen, diese Sonnenleuchtekraft, die wir der Erde verleihen sollen. Dort erkennen wir sie. Und indem wir diesen Prozess bewusstseinsmäßig vollziehen, tragen wir dazu bei, dass die Erde Sonne wird. Wenn wir es nicht tun, wird sie es halt nicht oder nur in geringerem Maße, wenn wir es zu wenig tun. Aber es ist dieser Sprung ins Nichts und da verstummen wir schon wieder, weil was kann man über das Nichts sagen? Nichts. Und das Wort Nichts allein ist schon nur ein Platzhalter dafür. Es ist eben der schwarze, ausdehnungslose Punkt, wo ich nicht einmal sagen kann, er ist schwarz, weil wenn er ausdehnungslos ist, kann ich nicht einmal das darüber aussagen. Aber wir können es erleben, indem wir es tun, indem wir dort hineinspringen. Und das ist etwas, aber was wirklich jeder für sich erleben muss. Nur dann hat er es, aber dann versteht er den anderen. Genau in dem Punkt können einander alle Menschen auch verstehen. Das wird ein höheres Verstehen sein. Dass wir alle ein Erlebnis haben, ein Erlebnis, in dem wir uns selbst wollend erleben. Uns selbst wollend erleben. Das ist das, was dann passiert, wenn wir in dieses Nichts hineinstürzen, wenn wir es wagen, uns dort hineinzustürzen. Und das ist eine total michaelische Tat. Das ist der Michaelsimpuls, der drinnen ist. Uns da hineinzustürzen mit dem vollen, absoluten Vertrauen ans Geistige, dass ich aus dem wachbewusst auferstehe. Mit einem vollen Bewusstsein meines Ichs. Und ein Bewusstsein, das jetzt leichte Kraft wird, geistige leichte Kraft, nicht äußere Glühlampen leichte Kraft, sondern geistige leichte Kraft wird. Und das ereignet sich dadurch, dass ich diesen Sprung wage. Immer wieder ihn wage. Mit jedem Mal, wo ich das tue, sozusagen, wird das Licht immer heller und immer heller. Also das ist der Abgrund, das erste Lebensgeheimnis im Grunde. Das zweite Lebensgeheimnis war dann, dass wir aus dieser Kraft, uns selbst zu wollen, schaffend tätig werden, dass wir etwas hervorbringen, dass wir anfangen, im Kleinen, das, was bei der Schöpfung im Großen passiert, etwas aus uns herauszusetzen als unsere Schöpfung. Und der stellen wir uns gegenüber. Damit entsteht eine Entzweiung, aber auch in gewisser Weise, weil wir jetzt etwas aus uns heraussetzen. Solange ich mich allein im Ich erlebe, ist das Ich im Grunde alles. Jetzt setze ich aber etwas heraus und stelle es mir gegenüber, eine Entzweiung. Und dann vielleicht sogar, wenn ich immer wieder schöpferisch tätig wäre, ein immer weiteres Heraussetzen, eine Vielfalt, die entsteht. Und das nennt Rudolf Steiner das Geheimnis der Zahl. Also das Ich, das ist die absolute Einheit, das Einssein. Jetzt kommt die Entzweiung, die ins Dreie, Vierfache, Tausendfache, Hunderttausendfache und so weiter hinausgehen. Das ist das nächste Geheimnis und das ist ein lebendiger Prozess des immer wieder sich Teilens und jeder Faden, jeder Teil, der sich da entwickelt, kann aber jetzt wieder seine eigene Linie verfolgen. Das ist so, wie es im Lebendigen draußen ist. Über das Leben, es fängt an mit dem Urleben der Erde, wenn man so will, das ist ein Einheitsgebilde, aber aus dem setzen sich einzelne lebendige Gebilde heraus. Und jedes ist ein gewisser Kosmos für sich und jedes ist eine andere Facette des Lebens. So reich ist das Ganze. Und das heißt, da in diesem Geheimnis der Zahl liegt auch drinnen das Geheimnis der Lebenskräfte überhaupt. Diese Vielfalt, die entstehen kann. Leben entsteht, dass ein schöpferischer Impuls sich in Jahrhunderttausenden verschiedenen Varianten verwirklichen kann. Das heißt, ich fasse das Leben dadurch, dass es sich in immer neuen Formen verwirklicht, die auch wieder zugrunde gehen können. Aber wichtig ist, dass der Impuls herauskommt und dass diese verschiedenen Sachen wirklich durchgespielt, durchgestaltet werden und immer wieder sich verändern, niemals gleich bleiben, sondern sich verändern. Das ist das Wesen des Lebendigen. Dass da immer wieder Veränderung drinnen ist. Aber es ist eben auch die Entzweiung drinnen, auch innerhalb. Die Lebewesen werden komplexer dadurch, dass sie sich jetzt in sich teilen. Es ist nicht nur eine riesige Zelle, die ist, sondern in sich beginnt sich zu teilen. Und verschiedene Teile entstehen darin, die verschiedene Aufgaben haben. Alle sind ein Bild des Ursprungs, aber in ganz bestimmter Weise entwickelt es, wenn ich nur eine Zelle hernehme, dass der Zellkern entsteht irgendwann einmal. Der Zellkern ist eigentlich auch ein ganzes Lebewesen, aber jetzt in einer bestimmten Einseitigkeit, in einer Spezialisierung drin. In dieser Spezialisierung entfaltet aber bestimmte Fähigkeiten, die das Ganze erst sehr verwaschen hatte, die jetzt aber in immer reinerer Gestalt herauskommen und so mit den anderen Zellbestandteilen. Also da verwirklicht sich das schon in einer einzelnen Zelle, das Leben auf vielfältige Weise. Und es ist eigentlich eine Zusammenarbeit von vielen, die drinnen ist. Na und erst recht, wenn es dann Mehrzeller werden, dann ist nicht eine Zelle im Körper gleich der anderen aufs Haar. Aber wenn es keine Blutzelle gleicht, genau der anderen Blutzelle. Das ist nur ein grobes Schema. In Wahrheit ist jede, weil die Ich-Kraft drinnen wirkt, gerade im Blut, und insbesondere beim Blut, aber es wirkt bis in die anderen Zellen hinein, jede individualisiert sich. Das heißt, jede bekommt einen bestimmten Funken unseres Ich-Impulses mit. Und das heißt, in jeder Blutzelle ist eine Facette unserer schöpferischen Ich-Kraft drinnen. Zunächst einmal natürlich für uns jetzt noch ganz unbewusst. Also so weit schaffen wir es noch nicht, das bewusst hinzukriegen. Aber bis dorthin wird es einmal gehen, dass wir ganz bewusst in jede Einzelheit hineingehen. Es wird allerdings ganz anders sein, weil wir dann auch nicht so einen Körper haben wie jetzt. Aber diese geistigen Kräfte, die jetzt drinnen sind, um diese Millionen und Abermillionen von Blutzellen zu schaffen, die sehr schnell wieder vergehen. Die sterben ja sehr schnell wieder ab und werden wieder erneuert. Aber diese Willenskraft, die da drinnen ist, sich selbst in immer wieder neuen Blutzellen zu wollen, die wird uns einmal zu Bewusstsein kommen. Da wird es die Blutzellen im äußeren Sinn gar nicht mehr geben. Aber die Schöpferkraft, die jetzt unbewusst da drinnen wirkt, wird uns zu Bewusstsein kommen einmal. Haben wir noch Zeit. haben wir noch Zeit. Und so mit allem, also bis ins Physische hinein. Und da ist recht, was in den Lebenskräften drinnen ist, erst recht, was im Seelischen drinnen ist, das alles damit verbunden ist. Weil jede dieser Zellen lebt. Jede dieser Zellen hat auch etwas Beseeltes in sich drinnen. Nicht, weil wir wären kein beseelter Organismus, wenn das nicht bis in jede Zelle hinein sich erstrecken würde. Daher in den Zellen überall auch so eine gewisse Dreigliederung drin. Ich will das jetzt gar nicht im Detail ausführen, sonst verlieren wir uns zu viel. Aber man kann es bis in die Zellen hinein verfolgen. Ich habe irgendwann einmal schon erzählt, wie man es bis in die DNA hinein verfolgen kann, die Dreigliederung. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, dass man die Dreigliederung in gewisser Weise sogar bis in die Bestandteile des Atoms hinein verfolgen kann. Es ist nicht so ganz zufällig, dass die Bausteine des Atomkerns, die sogenannten Neutronen und Protonen, dass die alle innen eine dreigliedrige Struktur haben. Eine trinitarische Teilung. Die Physiker nennen das die Quarks, aus denen das besteht. Die kann man nie in Freiheit, nämlich als Einzelnes, fassen. Aber man kann feststellen, da drinnen gibt es drei Zentren. Drei Zentren in dem Neutron oder in dem Proton im Kern. Drei Zentren drinnen, die aber ganz fest miteinander verbunden sind. Je mehr ich versuche, sie zu teilen, umso stärker wird die Kraft, die sich zusammenhält zu einem Ganzen. Das ist ganz interessant. Also ganz, ganz anders. Je mehr Energie ich sogar investiere, um sie zu trennen, umso stärker haften sie aneinander. Umso weniger lassen sie sich trennen. Das ist ganz paradox, was da drinnen ist. Aber da steckt also das Geheimnis des Übergangs zum Schöpferischen überhaupt drinnen, weil darum gibt's auch die Trinität. Nicht mal die Gottheit als solche hätte gar kein Bewusstsein von sich selbst, wenn sie sich nicht sich selbst gegenüberstellen würde. Durch ihre Tätigkeit, durch ihre Willenstätigkeit. Und daher entsteht aus der ersten Person, aus der Vaterperson, wenn man so will, wird geschaffen der Sohn, der in allem dem Vater gleicht, mit dem einen Unterschied, dass der Vater ihn hervorgebracht hat, schöpferisch. Aber erst dadurch entsteht ein Bewusstsein, dadurch stellt er sich selbst gegenüber. Und es entsteht noch ein drittes, es entsteht die Beziehung zwischen den beiden. Und das ist eine lebendige Beziehung, weil eben der Christus ist nicht bloß ein Spiegelbild des Vaters, sondern er ist ein eigenes Wesen trotzdem auch zugleich. Also es ist nicht so, dass sich das nur eins zu eins spiegelt, sondern es ist trotzdem etwas Eigenständiges. Und daher entsteht auch eine Beziehung zwischen, eine ganz wirkliche Beziehung zwischen den beiden. Und das ist das, was man als den Heiligen Geist dann bezeichnet. Und diese dreigliedrige Struktur bringen wir auch überall dort hervor, wo wir schöpferisch tätig sind, in Wahrheit. Wir aus unserem Ich heraus stellen wir ein Werk heraus und mit diesem Werk treten wir in eine Beziehung. Und jeder Künstler macht das, indem er sei es jetzt ein Werk der bildenden Kunst, da ist es noch am deutlichsten sichtbar, weil ja dann sogar der Leichnam in Form des Kunstwerkes zurückbleibt, wenn in Wahrheit das Gemälde, das fertig ist, oder die Statue, die fertig ist, ist ja im Grunde der Leichnam des schöpferischen Prozesses. Aber trotzdem hilft uns dieser Leichnam, durch die Spuren, die da drinnen sind, zu lesen, welcher Schöpfungsprozess da stattgefunden hat. So wie wir halt in Form der Naturgesetze ablesen können im Grunde den Schöpfungsprozess, der diese Welt, den ganzen Kosmos jetzt hervorgebracht hat. Und das hilft uns einmal, weil da rührt es sich jetzt im Grunde nicht mehr. Da können wir ganz gut lesen. Nicht, weil wir lesen auch in einem Buch leichter, wo man die Buchstaben unterscheiden kann, und wenn die jetzt mit Tinte werden und ich schütte Wasser drüber und es fängt zu zerrinnen an, dann wird es mit dem Lesen schwer. Aber eigentlich käme ich dann erst wieder in das Lebendige hinein, wo lebendige Tinte ist, mit der ich schreiben kann. Weil eigentlich müsste ich es neu wieder schreiben. Im Grunde habe ich den Text erst, wenn ich ihn jedes Mal wieder neu schreibe, wenn ich ihn neu spreche. Dann habe ich ihn in seiner Schöpferkraft drinnen, sonst ist es ja nur das fertige Ergebnis. Also im Grunde, wenn ich einfach ein Buch lese und es wirklich geistig erfassen will, muss ich das, was da gesagt ist, komplett auflösen und selber noch einmal schaffen. So gut ich es halt kann. So gut ich es halt kann. Also auch das Werk eines anderen, eines Schriftstellers, eines Philosophen oder sowas zu verstehen, heißt, es muss mir gelingen, aus meinem Ich heraus dieses Werk, so gut ich kann, selbst neu zu schaffen. Dann verstehe ich was davon. Dann kriege ich was mit davon. Und nicht umsonst sagt Rudolf Steiner dann irgendwo einmal, ja, eigentlich in einem Brief an die Rosa Mayreder, ist das über seine Philosophie der Freiheit, wo er dann zum Schluss sagt, eigentlich interessiert mich die Philosophie im Grunde nur mehr als Ausdruck der Persönlichkeit, der das geschrieben hat. Nicht als abstraktes Gebilde, sondern als Ausdruck wirklich der Persönlichkeit. Als etwas ganz Individuelles, das geschaffen ist. Und im Grunde geht's eben nicht um allgemeingültige, abstrakte Wahrheiten, sondern eben um die eine große Wahrheit, die aber in ganz individueller Form hereinkommt. Und das ist das Spannende daran. Das ist das Spannende daran. Und das ist das christlich Gedachte daran. Wenn ich eine Weltwahrheit hätte, die jetzt unverrückbar, unveränderlich ist und die ich nur fertig entdecken muss, dann das wäre das Alte. Das Neue ist, ich muss sie individuell ergreifen, individuell schaffen. Und ich lerne den anderen Menschen kennen, indem ich jetzt seines nachvollziehe. Und aber dann genau sehe, aha, aber ich muss dem dann eine andere Nuance geben, um überhaupt was damit anfangen zu können. Und weil ich kann zur Kenntnis nehmen, aha, jetzt lerne ich den verstehen. Je mehr ich seinen Schöpfungsprozess nachvollziehe, lerne ich ihn verstehen und umso mehr lerne ich daran, aber ich muss es in einer anderen Variante machen. Nicht genauso. Weil kein Mensch da gleich ist. Da unterscheiden sich alle Ich hier drinnen. Es ist dieselbe Quelle, aber aus derselben Quelle folgen andere Taten daraus. Und wenn es nur ein Millimeter daneben ist, wenn es zu 99,9% gleicht dem Werk des anderen, aber es hat was Entscheidendes drinnen, was es doch zu etwas Neuem macht. Das ist der Ich-Impuls, der drinnen ist. Und das unterscheidet eben die Kulturwelt, die entstehen wird, wenn der Mensch die Erde umwandelt. Da werden die Impulse aller individueller Menschen bereits drinnen sein. Und das wird das Bild der Erde geben. Und es ist nicht ein Schöpfungsimpuls, der hat jetzt die Erde geschaffen, also aus dem Göttlichen heraus. Sie wird zu einem Produkt aller Menschen gemeinsam. Und jeder gibt seine Facette dazu. Jeder gibt dem seine Spur dazu. Wir haben schon gesprochen darüber, dass eine Technik, ja, die ist in gewisser Weise vielleicht in verballhornter Form erst, aber ist ja wurscht, trotzdem in Griffweite, die nur funktioniert, wenn ein ganz bestimmter Mensch sich damit verbindet. Dass er der entscheidende Faktor sein wird, dass die Maschine überhaupt läuft. Und anderer kann das nicht, sondern der braucht halt eine andere Variante davon. Und dass eine ganz intensive geistige Beziehung letztlich entstehen wird zwischen den Menschen, ja damit und der ganzen Erdenwelt. Das heißt, der Mensch wird leben in dem allen drinnen. Mit einem Teil seines Wesens. Weil er es geschaffen hat. Und das ist im Übrigen auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch wenn er seine letzte physische Inkarnation hinter sich hat, dass er sich dann mit der ganzen Erdensphäre verbinden kann. Im Grunde ist das der Abschluss. Wenn wir so weit gekommen sind, dass wir im Grunde mit jeder einzelne Mensch, mit unserem Ich, uns mit der ganzen Erde auf individuelle Art verbunden haben, dann legen wir den physischen Körper ab. Und jetzt ist, wenn man so will, unser physischer Körper, aber so kann man es nicht mehr nennen, ist die ganze Erde. Und zwar die ganze Erde mit ihrer Wassersphäre, mit ihrer Luftsphäre, ja auch mit der Erdensphäre, mit der Wärmesphäre der Erde, mit dem verbinden wir uns dann. So wie der Christus jetzt sich schon mit der ganzen Erde verbunden hat. Der ist uns vorausgegangen. Christus ist mit der ganzen Erde verbunden. Bis ins Physische hinein. Wir werden ihm nachfolgen in dieser Form. Halt im kleinen Maßstab und nicht so vollständig und vollkommen. Das heißt, jeder Mensch wird sich mit seiner speziellen Variante, mit all den Spuren verbinden, die er dieser Erde eingeschrieben hat. Und darum ist es einfach notwendig, die Erde im höchsten Maße, dass die Menschen sie umgestalten, in höchstem Maße umgestalten. Und dass jeder Mensch seine Spuren ihr eingräbt und sich mit diesen Spuren dann verbindet. Darum geht's eigentlich. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, der dann passiert, aber ein ganz geistiger Prozess zugleich. Also das wird die neue Natur sozusagen. Die Natura, die wir hervorbringen. Ja. Dazu muss es also durchgehen, also dieser Sprung in den Abgrund hinein, in die Entzweiung hinein, das heißt in den Gestaltungsprozess, wo wir wirklich etwas beginnen herauszusetzen, und die dritte Stufe, dass wir uns mit dem Geschaffenen in diese seelische Beziehung setzen, verbunden sind damit. Verbunden sind so, dass wir uns einmal stärker damit verbinden, einmal weniger damit verbinden, dass da ein gewisser Rhythmus herauskommt, ein Spiel von Sympathie und Antipathie, wenn man will. Also verbinden, loslassen. Und das machen alle Menschen. Einer verbindet sich jetzt mehr damit, der andere lässt gerade los ein bisschen, zieht sich mehr zurück. Und da entsteht ein ganz lebendiger Prozess jetzt, wo sich die Menschen dann im Seelischen verbinden mit der von ihnen geschaffenen Erde, aber in einem gewissen Rhythmus drinnen. Verbinden, loslassen. Dieses Spiel von Sympathie und Antipathie, das dann ganz bewusst ist, also in dieser seelischen Verbindung mit dem von uns Geschaffenen, dahinter steckt das, was Rudolf Steiner nennt, interessanterweise das Geheimnis der Alchemie. Weil hinter der Chemie stecken dieselben Kräfte der Sympathie und Antipathie in Wahrheit. Das sind die Kräfte, mit der sich auch heute die Stoffe miteinander verbinden und lösen. Also wenn man jetzt genauer fragt, die Biochemiker irgendwo, was dahinter steckt, dann ist es wirklich, sind es die Kräfte der Sympathie und Antipathie. Die stecken dahinter. Warum sich Stoffe miteinander verbinden oder eben nicht miteinander verbinden oder wieder trennen. Da ist ununterbrochen dieses Wechselspiel da. Das ist das Geheimnis, denen die Alchemisten in Wahrheit auf der Spur waren, weil sie eine Ahnung davon hatten, dass das, was sich im stofflichen Bereich abspielt, dieselben Kräfte sind, die im Seelischen arbeiten. Und dass wenn ich mein Seelisches an meinem Seelischen arbeite, und in richtiger Weise diesen Rhythmus zwischen Sympathie und Antipathie zustande bringe, dass ich damit erst die Stoffeswelt verstehe, weil dort dieselben Kräfte drinnen sind. Und dass ich dann, wenn ich das verstehe, in heilsamer Art in diese Welt eingreifen kann. Ich meine, heute, muss man ganz klar sagen, haben wir diese Fähigkeit, ja, zumindest in der äußeren Wissenschaft, nicht, da haben wir das einmal ausgeblendet und im Grunde pfuschen wir heute mit den Stoffen herum. Ich meine, zum Beispiel, wenn wir heute toll entwickelt haben, und ich sage jetzt bewusst toll entwickelt haben, zum Beispiel die Gentechnik. Aber wir haben keine Ahnung von den Lebenskräften, die damit verbunden sind. Und wir haben also erst recht keine Ahnung noch von den Seelenkräften, also von den eigentlichen chymischen, alchymischen Kräften, die damit verbunden sind. Und damit seht ihr aber auch die Problematik der Gentechnik, wie sie heute abläuft. Ich meine, die ist nicht, die Idee dahinter ist nicht grundsätzlich was Falsches, nur das Problem ist, dass wir es heute erst technologisch auf der rein physischen Ebene angehen können, und die sollte in Wahrheit die letzte sein, die zur Geltung kommt. Wir müssten es erst seelisch erobern, wir müssten dann lernen, es in Lebenskräfte umzusetzen und dann ins Physische zu gehen. Eigentlich wäre das der richtige Weg. Aber wir zäumen halt jetzt einmal das Bewusstsein oder die Tätigkeit von der umgekehrten Seite an. Ja, warum? Wir werden als erstes erkennen, na, das war es nicht. Das war es nicht, das führt uns nicht weiter. Also die Gentechnik, wie sie heute ist, ist im Grunde dazu da, um zu erkennen, das ist nicht der Weg, um den Menschen weiter zu gestalten, um die Erdenwelt weiter zu gestalten. Das heißt, wir werden einfach an den Schiffbrüchen, die wir damit erleiden, zum Bewusstsein aufwachen. Also das heißt, da steht uns also, weil sich ja die Entwicklung auch so beschleunigt, ein ja, gewaltiges Scheitern voraus. Ein immer wieder Scheitern, 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 bis wir endlich so weit sind, dass wir kapiert haben, so geht's nicht. Dazu ist das da, aber dazu brauchen wir das. Wir können es uns nicht einfach ersparen. Wir müssen durch dieses Scheitern durch. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig, für unsere heutige Zeit, Scheitern ist ein essentieller Bestandteil des ganzen Weges. Das ist nicht einfach ein Fehler oder was, wo wir sagen müssen, nein, hätten wir es nicht besser machen können. Nein, wir müssen durch diese Erfahrung durch, gerade jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Also Fehler werden wir genug machen, aber die geben uns die Chance, daran zu lernen. Aber wir werden nur dann lernen, eben wenn wir auch jetzt anfangen, unser Geistiges zu entwickeln. Also Bewusstsein fürs Geistige, sonst erkennen wir es auch gar nicht. Sonst machen wir nur die Fehler, wir werden scheitern und keine Ahnung haben, warum wir gescheitert sind und warum die Entwicklung nicht so richtig weitergeht, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wird den großen Unterschied ausmachen. Wir müssen also jetzt anfangen, dieses geistige Bewusstsein zu entwickeln. Weil es sind halt zwei Pole. Wir setzen jetzt einmal eine Schöpfung aus uns heraus, ohne noch mit dem, was wir eigentlich da geschaffen haben, uns wirklich verbinden zu können. Das müssen wir lernen, uns geistig mit dem verbinden zu können. Weil der Totentechnik stehen wir zunächst einmal ganz fremd gegenüber. Es ist etwas, was ganz außer uns ist und wir denken, das ist reines Objekt und wir haben keine Beziehung dazu. Diese Beziehung müssen wir finden. Daher ist das Erste, was kommen wird, dass wir in Beziehung treten werden mit den Maschinen, die wir heraussetzen. In eine individuelle Beziehung. Wir haben eh schon einmal davon gesprochen, so ganz leise im Untergrund ist es da, aber solange es das nicht jetzt schon da, aber solange es uns nicht zu Bewusstsein kommt, nützt es nichts. Also wir müssen uns dessen bewusst werden. Es geht um die bewusste Verbindung damit. Das ist ein Teil dessen, von dem Rudolf Steiner spricht, wenn er von der Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen spricht. Und man sich denkt, was hat er denn jetzt wieder? Zusammenschmiedung auch noch. Ja, es geht um diese Verbindung, die bewusste Verbindung, die wir aufnehmen. Wo wir, ja, im Grunde wir mitfühlen, mitleiden, mitleben mit den Maschinen in gewisser Weise und ihnen gerade dadurch die Impulse zu einer Tätigkeit geben, ja, die der eigentlichen Erdentwicklung angemessen ist. Jetzt muss man im Großen und Ganzen sagen, bringen wir durch unsere Maschinen Zerstörungskräfte in die Welt. Zerstörungskräfte sind aber auch Bewusstseinskräfte. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt diese monumentale Zerstörung der Erdenwelt, die wir jetzt erleben, ich meine, die hat begonnen natürlich schon früher, die war schon deutlich sichtbar in der griechisch-lateinischen Zeit. Da fängt halt das langsam an. Ich meine, schon allein wenn ihr nehmt, heute noch die Karstgebiete in Griechenland, in Italien, Süditalien und so weiter, die durch diese radikale Abholzung entstanden ist. Da hätten wir eh schon ein Musterbeispiel dafür, was Menschen dann zurücklassen, was im Grunde jetzt über Jahrtausende schon, fast zwei Jahrtausende oder so, einfach nachhaltige Schäden zurückgelassen hat. Aber an dem wacht das Bewusstsein auf. An dem wacht das Bewusstsein auf. Des Menschen und der ganzen Erdenwelt eigentlich. Damit will ich nichts schönreden. Ich sage nicht, naja gut, na super, also dann noch mehr Zerstörung, dann wird das Bewusstsein heller. Das ist wieder einseitig. Es muss trotzdem auch genügend Aufbau da sein, damit das Bewusstseinsinstrument nicht frühzeitig abstirbt. Wir haben in uns dasselbe Problem. Namentlich durch unser abstraktes Verstandesdenken ruinieren wir ununterbrochen unseren physischen Organismus, namentlich das Gehirn, aber auch an vielen anderen Stellen, weil in Wahrheit nicht nur das Gehirn Werkzeug unseres Seelenlebens ist, sondern der ganze Organismus. Und überall dort, wo wir ihn als Spiegelungsinstrument benutzen, um uns bewusst zu werden, zerstören wir. Und Bewusstsein für die Aufbaukräfte haben wir noch sehr wenig. Aber wir werden eine gewisse Art des Bewusstseins davon entwickeln, eben wenn wir uns intuitiv mit unseren eigenen Schaffungskräften verbinden. Intuitiv eintauchen in was tun wir denn da, wenn wir, naja, das wird noch lang dauern, aber was tun wir denn, wenn wir ein rotes Blutkörperchen bilden? Unser Ich steckt dahinter, nur wir wissen noch nichts davon. Aber jetzt missbrauchen wir das alles einfach, dass unser kleines Ich-Bewusstsein aufwacht, indem wir da lauter Zerstörungsprozesse drinnen haben. Die große Kunst wird sein, auch die Aufbauprozesse zu verfolgen, in denen wir selbst tätig sind. Jetzt lernen wir es nur am toten Spiegelbild. Aber es wird Schritt für Schritt gehen, so dass wir auch dort bewusst werden, wo es noch lebendig ist, wo es noch lebt. Und dann nächste Stufe dort, wo es noch beseelt ist. Dann, wenn wir dieses Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad entwickelt haben, dann werden wir auch heilsam auf die Natur einwirken und sie zur Kultur, zu einer lebendigen Kulturwelt umgestalten, nicht zu einer toten. Ich meine, heute selbst die schönsten griechischen Statuen sind trotzdem ein toter Steinklotz, auch wenn sie die Spur einer sehr lebendigen Tätigkeit hinterlassen und das im Anschauen auch noch an den Menschen weitergeht irgendwo und der sich seelisch eine Anregung davon holen kann, aber trotzdem, es ist ein toter Steinklotz, der da steht. Und wir werden lebendige Statuen schaffen. Die lebendigste Statue werden wir selber sein, das heißt, statt der griechischen Menschenstatuen werden wir es selber sein, die uns bis in die Körperlichkeit hinein schöpferisch mitgestalten, zumindest mit viel Hilfe, weil wir noch nicht alles alleine können. Aber wir werden die Richtung angeben. Das heißt, jeder Mensch wird auch bis in seine körperliche Gestalt hinein ganz individuell werden. Ist ja heute eh schon deutlich sichtbar im Vergleich zu früher, wie stark sich die Menschen individualisiert haben, aber das wird noch viel, viel deutlicher werden. Und das wird dann natürlich auch sehr deutlich werden bei den Menschen, die diesen Prozess zu wenig machen, dann wird eben zu wenig vom Ausdruck ihres Ichs drinnen sein. Und wenn zu wenig Ausdruck des Ichs drinnen ist, dann wird es im Vergleich zu den anderen Menschen einen, naja, tierartigen Charakter bekommen. Weil dann ist es halt mehr geprägt durch das, was an Astralkräften drinnen wirkt und so weiter. Das ist ein Teil, der, wo die Scheidung der Geister beginnt, die dann bis ins Äußere in gewisser Weise sichtbar sein wird. Es wird Menschen geben, die einen tierischeren Charakter annehmen und andere, die eben deutlich die Prägung ihrer Individualität zeigen. Wobei dieser tierische Charakter halt natürlich anders ist, trotzdem als die Tiere, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ich meine, es ist ein Wort, das symptomatisch fast sein kann oder sehr gut das illustrieren kann. Es wird ein Teil der Menschheit das werden, was man als Intelligenzbestie bezeichnen könnte. Das heißt, ein hochintelligentes Tierwesen, das seine ganze Intelligenz einsetzt, um seinen tierischen Bedürfnissen zu dienen, seinen astralischen, egoistischen Bedürfnissen zu dienen. Das ist ein Weg, der möglich ist. Oder es ist der andere Weg da, wo es wirklich aus dem Ich heraus umgestaltet wird. Und das, da wird eben diese Scheidung der Geister bis ins Äußerliche hineinkommen. Und viel früher noch, als es wirklich äußerlich bis in die Physiognomie, in die Haltung, in die Gestalt sichtbar sein wird, ist, dass es für die geistige Beobachtung dann im Seelischen des Menschen sich ausdrückt. Also vor allem dann, wenn der Mensch durch den Tod geht und hinübergeht, wo dann ja eigentlich im Seelischen voll diese Physiognomie sichtbar wird, die jetzt durch seine Wesenheit dem eingeprägt ist. Und wo dann Imaginatives eben geschaut wird, in gewisser Weise wie in einer Tiergestalt. Aber trotzdem, eben wie gesagt, diese Tiergestalten sind anders dann als die Tiere, die wir jetzt kennen. Sie ist viel, viel menschenähnlicher einerseits und trotzdem wird man merken, da ist was aus dem Gleichgewicht. Da ist etwas, was nicht geprägt ist durch das Ich, sondern was eben geprägt ist durch das Ego. Und das ist was anderes. Und das kann durchaus äußerlich auf den ersten Blick also eine sehr schön anmutende Gestalt sein. Also die Bestie ist nicht immer die denkt sich, irgend so ein Ungeheuer, wie man es aus einem Horrorfilm kennt. Das ist es am allerwenigsten. Also gerade eben diese Menschen, die sogenannten Intelligenzbestien, werden was sehr, 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 sehr Klares, sehr, ja auf den ersten Blick Schönes sogar haben. Aber wo man merkt, es ist eine gewisse Leere darin. Zwar hohe Intelligenz, aber irgendwie, ich kann den Menschen nicht fassen, der dahinter steckt. Weil das Ich es eben nicht schafft, sich bis in die Physiognomie hinein zum Ausdruck zu bringen. Und da lebt etwas anderes drinnen. Und da lebt eben eine Intelligenz drinnen, die durchaus was Harmonisches hat, aber trotzdem ganz im Dienst des Egoismus steht. Weil im Astralischen wirkt auch hohe Weisheit drinnen. Es ist nur die Frage, ist es eine alte Weisheit oder ist es die neue, die der Mensch schöpferisch durch sein Ich hineinbringt? Oder ist es die alte in ihrer reinsten Form? Und das ist alles sehr schwer auseinanderzuhalten. Also man darf sich das nicht alles nur so primitiv triebhaft vorstellen. Leise Anzeichen findet man heute schon. Und das ist auch kein Wunder, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Zeit, wo wir uns überhaupt noch verkörpern auf Erden, gar nicht mehr so lang ist. Also da, das ist schon schon da und bis ins Sinnliche hinein hat es schon zarte Spuren davon. Nicht, dass man, ich will jetzt gar nichts näher dazu sagen, nicht, dass dann wir anfangen, aha, wart, wie ist denn das bei dem? Aha, naja, da schaut's mir ich schlecht aus. Man muss es wirklich geistig schauen können, dann, und dann ist es trotzdem, was kann dann die einzige Reaktion darauf sein? Okay, das ist ein Mensch, der meine Hilfe vielleicht braucht. Das ist es. Also sicher nicht, dass den verurteilen, aha, das ist der Böse. Ich meine, er ist gefährdet dadurch, er ist gefährdet vielleicht, dass er immer mehr in den Bereich der Widersacher hineinkommt. Und eben genau davor kann ich versuchen, ihn zu retten, indem ich ihm Hilfe leiste, dass er durch sein wirkliches Ich ankämpfen kann dagegen, gegen diesen Sog der Widersacher, die ihm in eine andere Richtung ziehen. Das wird der große Kampf sein. Und daher, heute muss man immer auch die andere Trinität sehen, eben diese Ich-Christus-Kraft in der Mitte zwischen Luzifer und Ahriman. Das gehört ganz genau zu uns auch dazu, bei jedem von uns. Wir alle haben das in uns. Und das, wir alle sind gefährdet sozusagen, immer in die eine oder andere Richtung der Widersacher abzugleiten. Oder vielleicht gleichzeitig sogar in beide Richtungen. Die zehren von links und rechts an uns. Und um uns dessen bewusst zu werden, ja, ist es eben auch notwendig, dass wir uns eben ganz intensiv mit dem Rätsel des Bösen auseinandersetzen. Das ist das fünfte Lebensgeheimnis. Jetzt habe ich in der heutigen Wiederholung des letzten Males noch das vierte ausgelassen. Und das möchte ich jetzt vorher, bevor wir aufs fünfte Rätsel eingehen, auch noch einmal ansprechen. Ist das Geheimnis des Todes oder genauer gesprochen das Geheimnis der Geburt und des Todes. Und das war das eigentliche Geheimnis, das in der griechisch-lateinischen Zeit zu lösen war, aber natürlich die Lösung ist noch immer nicht ganz fertig. Also heute besteht diese Lösung darin, also das wirkt eben noch nach, erstens einmal damit vertraut zu werden, mit dem Geheimnis von Geburt und Tod verbunden ist das Geheimnis der Reinkarnation, ist das Geheimnis verbunden, dass der Mensch überhaupt, um sich entwickeln zu können, zu einem freien Ich, den immer oder zumindest eine Zeit lang diesen Wechsel braucht zwischen physischer Verkörperung und Durchgang durch die seelisch-geistige Welt. Also Durchgang bis hinauf zur höchsten geistigen Quelle, also in dieses Nichts hinein im Grunde. Das tun wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Der Punkt ist, die Aufgabe, um dieses Rätsel so vollständig wie möglich zu lösen, heißt, wie lang kann ich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt das Bewusstsein aufrechterhalten? Ich meine, jetzt ist es so, dass im Moment zum Beispiel bei vielen Menschen so, die stark von einer materialistischen Gesinnung erfüllt sind, wobei ich ja auch schon gesagt habe, dass da aber auch eine gewisse Notwendigkeit darin besteht, durch eine solche Inkarnation durchzugehen, um alte Kräfte endgültig loszuwerden. Dazu ist der brutale Weg notwendig, eine Inkarnation wirklich ganz rein im materialistischen Denken, im materialistischen Leben durchzumachen. Zumindest fürs eigene Bewusstsein, also diesen Glauben geradezu ans rein Materielle zu entwickeln. Weil das erst dann erfassen wir die Seite dessen, was heißt der Tod überhaupt? Oder was würde er bedeuten? Er würde bedeuten, also, dass wir uns ganz mit dieser Welt wirklich verbinden. Mit dieser Welt des Todes eben verbinden. Dieser Welt der Widersacher letztlich, die steckt dahinter. erst während der Erdentwicklung überhaupt ist Tod in diesem Sinn möglich geworden. Gab's vorher nicht. Gibt's in der ganzen geistigen Welt über uns nicht, gab's aber auch nicht bei den ganzen Wesenheiten, die noch auf der früheren kosmischen Inkarnation unserer Erde, also auf dem sogenannten alten Mond, da waren, gab's den Tod nicht. Es gab Verwandlung, es gab damit schon bereits gewisse Bewusstseinswechsel, die damit verbunden waren, aber diesen radikalen Bruch zwischen einer rein irdischen Inkarnation und einem rein geistigen Dasein nach dem Tod, den gab es einfach nicht. Und zum Rätsel des von Geburt und Tod heißt nachvollziehen können, dass für den Menschen, dass er die Freiheit entwickeln kann, genau dieser radikale Wechsel notwendig ist. Und wenn er das ausgekostet hat komplett, dann erst ist er so weit, dass er mit seinem Bewusstsein auf eine höhere Stufe ist, wo er nicht mehr in der Form durch den Tod durchgehen muss. Es wird, das heißt, wenn er dann, wenn er soweit ist, dann darf er durch den sogenannten ersten Tod gehen, von dem in der Apokalypse die Rede ist. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist, glaube ich, gut, das sich zu erinnern, weil der erste Tod ist nicht das erste Mal, wenn ich in der ersten Inkarnation gestorben bin auf Erden, sondern es ist das Ende der irdischen Inkarnationen überhaupt. Dann ist dieser erste Tod vollendet, könnte man sagen. Vorher ist es immer wieder, waren es immer wieder Teiltode, aber ich bin wieder hineingekommen in die irdische Inkarnation. Und das Todeserlebnis wird stärker. Es wird ja, schrecklicher in gewisser Weise auch. Für die Menschen in der atlantischen Zeit war der Tod nichts Schreckliches. Noch für die Menschen der urindischen Zeit war der Tod nichts Schreckliches. Im Gegenteil, könnte man sagen. Weil sie haben zwar schon gemerkt, das irdische Bewusstsein, das verdunkelt mir alles, aber dann umso schöner ins Geistige aufwachen. Aber da finde ich nicht die Freiheit drinnen. Dort finde ich sie nicht. Die Freiheit finde ich, wenn ich mich ganz auf dieses Absterbende einlasse. Und der Prozess ist vollendet, dann, wenn wir die letzte Inkarnation auf Erden durchmachen. Dann ist der Prozess vollendet. Dann ist das vollendet, was der Christus in einer einzigen Inkarnation durchgemacht hat. Da ist er uns vorangegangen. In diesen 3 Jahren von der Jordantaufe bis zu Golgatha. Da seht ihr, was da für ein Entwicklungstempo drinnen liegt. Was da alles passiert ist in diesem Leibe des Jesus Christus. Das heißt, in dem Leibe des Jesus, der vom Christus durchdrungen war und voll durchdrungen wurde im Moment des Todes im Grunde. Und dann geht's über, dass der Leib des Christus in gewisser Weise die ganze Erde wird. Dass er sich mit der ganzen Erde verbindet. Und zugleich mit der ganzen Menschheit verbindet. Und das wird eines werden. Die ganze Erde und die ganze Menschheit wird eines werden. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch es geschafft hat, die ganze Erde schöpferisch umzugestalten, ist er in gewisser Weise eins geworden mit der Erde. Und dann ist dieses Todesprinzip auch überwunden. Dann ist es überwunden. Also das heißt, jeder Mensch macht dieses Golgatha durch, nämlich diese letzte Inkarnation. Ja, es ist natürlich ein kleiner Funken von dem, was der Christus durchgemacht hat. Aber wir als Menschheit insgesamt gehen durch das durch. Die Menschheit macht dieses Golgatha durch. Wenn sie dann gemeinsam, halt zeitlich gestaffelt irgendwo, aber das bildet doch ein Ganzes dann, in dem diese letzte Inkarnation, die eigentlich als erster Tod bezeichnet wird, wenn die vollendet ist mit diesem ersten Tod. Dann haben wir das vollendet. Der Christus hat es halt in in einer einzigen Inkarnation innerhalb von 3 Jahren geschafft und wie geht es beim Christus und wie ist es anders? Ich meine, beim Christus ist es natürlich so, dass im Grunde mit jedem Wechsel von Wachen und Schlafen er ganz bewusst diesen Unterschied durchgeht. Ja, nicht nur bei Wachen und Schlafen, sondern bei jedem Atemzug. Weil das ist im Kleinen das Abbild dessen, was im Großen Tod, neue Geburt, Leben auf Erden, Tod, neue Geburt und so weiter. Dieses Einatmen, Ausatmen. Das spiegelt sich im Kleinen wieder, im Kleineren wieder im Wachen und Schlafen, im noch Kleineren mit jedem Atemzug. Und es spiegelt sich wieder in jedem, im Seelischen wieder, in jedem sich in Sympathie mit der Welt verbinden, in Antipathie sich ganz in sich zurückzuziehen. Beides gehört dazu, dass das Ich-Bewusstsein da ist. Auch wir müssen dauernd hin und her gehen zwischen Sympathie und Antipathie. Zwischen dem sich verbinden mit der Welt und mit den anderen Menschen und sich wieder zurückziehen. Und das ist der im Grunde zeitlose Rhythmus, möchte ich es fast nennen, weil das geht unmittelbar, das eine ins andere über. Wir müssen es geradezu zugleich können. Wir müssen zugleich ganz bei uns sein und zugleich ganz in der Welt sein. Uns mit ihr verbunden haben. Das ist ein gewaltiger Spagat. Aber da kommen wir wieder in dieses intuitive Erleben hinein. In der Intuition ist genau das möglich. Das heißt, wir sind zugleich ganz bei uns und zugleich ganz in der Welt. Das ist paradox geradezu. Aber wo dieses Erlebnis da ist, da sind wir in der Intuition drinnen, wenn es ein Moment nur ist. Es ist ja eigentlich nur ein zeitloser Moment. Und die Kunst ist nur, sich das ins Bewusstsein zu holen und etwas davon zu greifen und hereinzuholen, dann kann ich auch anfangen, darüber zu sprechen irgendwie. Und das ist notwendig, es ja für mich selber es in Gedanken zu fassen, in Worte zu fassen, in Worte, die ich aussprechen kann, dann hole ich es herunter und dieser Prozess ist mir bewusst zu machen. Nicht wahr? Diesen Prozess kann ich zunächst einmal jetzt nur auf Erden so erleben. Und indem ich es ausspreche, löse ich es wieder los von mir, stell mir gegenüber. Aber genau das ist der Bewusstseinsprozess. Und darum ist es auch so schwer, von geistigen Erlebnissen so zu sprechen, dass man es einem anderen irgendwie plausibel machen kann. Da ist so eine gewaltige Fülle da, aber fasse sie in Worte, die eigentlich gar nicht geeignet sind dafür. Ich meine, es wird eine Zeit kommen, wo die Sprache sich auch ändert und wo ein, wir haben ja eh schon öfter, glaube ich, darüber gesprochen, oder andeutungsweise zumindest, es wird sich aufhören mit den Volkssprachen, es wird Individualsprachen geben, in denen der Mensch schöpferisch sich in der Sprache ausdrückt und der andere es nachschöpferisch versteht. Indem er eben intuitiv sich mit ihm verbindet und dadurch, obwohl er das, was der ausspricht, so in der das Wort noch nie gehört hat, er wird es verstehen, weil er den schöpferischen Impuls erfasst, den der diesem Laut eingeprägt hat. Und wir brauchen es aber jetzt immer noch, also das in dieses, auch in die äußere Sprache zu fassen, um uns dieses Impulses ganz bewusst zu werden. Und wir werden uns natürlich dessen viel bewusster, wenn wir selbst schöpferisch ein neues Wort erschaffen, geradezu, um das auszudrücken, als wenn ich einfach eine fertig gelernte Sprache, ja fertig gelernt, aber die ich übernommen habe, Und es ist ja gerade heute so, dass wir sehr, sehr wenig Bewusstsein für die Sprachbildung in Wahrheit haben. Wir haben sehr viel Bewusstsein für das, was ich gedanklich ausdrücken will oder von mir aus emotional in einen Schrei ausdrücken will drinnen. Dann sind es halt eher unartikulierte Laute vielleicht im Extremfall. Aber was da alles an Bildekraft, an schöpferischer Bildekraft drinnen ist, dass so ein Wort überhaupt gesprochen werden kann. Wie viele erleben das? Voll bewusst. Voll bewusst. Weil dann würde ihnen auch klar sein, dass die Sprache ganz was anderes ist als ein äußeres Kommunikationsmittel. Dass das nur das End, ein Abfallprodukt davon ist. Dass wir uns äußerlich miteinander verständigen. Eigentlich gebe ich dem anderen, lasse ich teilhaben an einem Schöpfungsprozess. Und dieser Schöpfungsprozess spricht von meiner Schöpferkraft. Und der erzähle ich dem anderen damit. Und der andere lernt mich dadurch kennen, dass er diesen Schöpfungsprozess miterleben kann, intuitiv miterleben kann. Dann weiß er, was dieses Ich ist, das sich selbst will. Weil es dieses andere Ich in seinem sich selbst wollen miterleben kann. Und in jedem Wort lebt aber so etwas drinnen. Ich meine, selbst wenn wir heute die fertigen Worte der deutschen, der englischen, der chinesischen oder sonstigen Sprache aussprechen, wir geben ihnen trotzdem eine individuelle Note. Also jeder hat feine Nuancen drinnen, die ganz individuell sind, die seine bestimmte Sprechcharakteristik sind. Und mit denen beginnt er bereits also das sozusagen Allgemeine, diese große Schöpferkraft in den Lauten drinnen ist zu individualisieren. Und daher sind so wichtig, also heute in der Sprache, in der Kunst, wenn etwas, dass etwas wirklich individueller Ausdruck ist und das auch als solcher genommen wird, dann ist gar nicht primär der Inhalt dessen, was er sagt, sondern die Art, wie er es im feinen Detail formt. Das erzählt mir etwas von ihm. Und die Geschichte, die er mir erzählt, ist nur ein Mittel dazu. Aber in Wahrheit spricht sein Ich zu meinem Ich. Und indem sich mein Ich intuitiv versetzt in diese feinen Nuancen, diese feinen individuellen Nuancen der Sprache, da begegne ich seinem Ich. Dort begegne ich ihm. Da begegne ich seinem Logos, wenn man so will. Und der Christus ist der Logos im Großen. Aber jeder Mensch hat seinen Logos, sozusagen. Und der lebt sich aus in der Sprache. Im Gesang natürlich genauso. Weil Sprache und Gesang sind eigentlich eines. Es hat sich nur getrennt halt im Sinne eines Absterbensprozesses in gewisser Weise, aber auch eines Bewusstwerdungsprozesses. Ja, weil im Gesang, in der Melodie liegt zunächst also das noch etwas Traumbewusstere, das Seelenleben drinnen und im Ich das eigentlich gestalterische Element drinnen, unmittelbarer. Und beides gehört aber eigentlich zusammen. Dann habe ich ein beseeltes Ich, ein Ich, das sich auch in einer Seele ausdrückt. Und im Aussprechen des Wortes habe ich sowieso immer beides drin. Weil im Vokal ist immer was Beseeltes auch drin. Ein Konsonant kann ich zur Not ganz tot machen. Dann ist es ganz kalt und nüchtern, seelenlos. Aber der Vokal, der dazu notwendig ist, ist Träger des Seelischen. Und das wirkt zusammen. Das heißt also, wenn ich da den Worten eines Menschen lausche, begegne ich seinem Ich und seiner Seele in Wahrheit. Und das ist das Interessante daran. Das ist das noch Interessantere als der Inhalt dessen, den er mir erzählt. Und das ist wichtig, also in der Zukunft eine große Aufgabe, dass wir das in der Kunst drinnen haben. Und zwar in allen Künsten ist es drinnen. Ich meine, dieses Wort, diese Musik, der Gesang lebt in der Arithmie drinnen auf sichtbare Art, er lebt aber auch in der bildenden Kunst drinnen. Auch da ist alles in Wahrheit aus dem Wort, aus dem singenden Wort gesprochen, wenn man so will, aus dem klingenden Wort gesprochen, gestaltet heraus. Ja. Und hinter dem allen eben der rhythmische Wechsel zwischen, ja, irdischer Verkörperung und Durchgang durch das Reich zwischen Tod und neuer Geburt. Weil alle Sprache lebt in so einem Rhythmus drinnen, im Kleinen, wie es da der große Rhythmus ist. Daher auch das im Grunde der Gang des Menschen durch viele Inkarnationen ist eine große Geschichte. Eine in Worten geformte Geschichte, die mit dem Einatmen, Ausatmen geschrieben wird. Aber jetzt im großen Sinne von irdischer Inkarnation, Durchgang durch das Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Wieder hereinkommen in die neue Geburt, Durchgang durchs Erdenleben, Hinausgang in das kosmische Leben wieder. Derselbe Rhythmus. Derselbe Rhythmus. Das heißt in Wahrheit, ja, das müsste man jetzt lesen können, in der Art, wie ein Mensch jetzt auf Erden spricht, in der Art, wie die, seine individuellen Nuancen drinnen sind, liegt die Geschichte seiner ganzen Inkarnationen drinnen. Von denen gibt er mir Kunde. Von denen erzählt er mir, auch wenn er mir ganz äußerliche Geschichte erzählt. Aber in der Art, wie er spricht, in der Art, wie er seine Konsonanten formt, in der Art, wie die seelisch-vokalische erklingt drinnen oder weniger klingt, erzählt er mir in Wahrheit von seinen Inkarnationen. Von allen, die er durchgemacht hat. Und die ihn zu dem gemacht haben, der er eben jetzt, gerade in dem Moment ist. Und dem erzählt er. Und weiß es vielleicht gar nicht. Die wenigsten werden es heute wissen, aber das wird kommen. Das wird kommen, dass man das erkennt. Und zur Wort, zur Sprache gehört eben natürlich auch die Bewegung, die Gestik dazu. Diese ganzen Dinge, die Körperhaltung. In dem allen, wir haben ja, man sagt ja Körpersprache. Auch drinnen. Und alle Menschen haben ein gewisses gleiches Grundmuster dahinter, aber alle in der individuellen Variation drinnen. Also daher eine gute Übung, um Menschen kennenzulernen, mal einfach auf den Klang ihrer Stimme, auf die Art ihrer Gestik, auf die Art ihres Ganges zu schauen und sich liebend damit verbinden. Ich muss mich voll verbinden. Wollen damit. Verbinden wollen heißt, dass ich eigentlich anfange, es in mir auch zu tun. Ich fange an, innerlich zumindest wie er zu sprechen, wie er zu gehen, es nachzugestalten. Das Kind macht es unbewusst bei den Eltern und so weiter, nimmt viel auf, gibt aber dann mit der Zeit seine eigenen Variationen dazu. Und sagt, ich will nicht immer nur von den Eltern erzählen, sondern irgendwann fange ich an, von mir zu erzählen. Aber zuerst, wenn es die Sprache lernt, lernt es die Eltern hören. Auch hören eben in ihren Bewegungen, die sie haben. Und wir kriegen das jetzt alles noch mit dem Bewusstsein nicht mit. Aber da ist ein Schatz, den wir uns eigentlich schon erworben haben, aber den wir noch nicht heben können. Aber das wird die Zukunft bringen, dass wir das heben können. Und jedes Gespräch, jede Begegnung mit einem anderen Menschen gibt einem eine Gelegenheit, nämlich den anderen kennenzulernen, aber indem ich mich intuitiv in den anderen versenke, im Gegenschlag lerne ich mich selber auch stärker kennen. Es ist immer hin und her. Es ist das, wenn beide wirklich wachsam sind und intuitiv den anderen erfassen lernen, dann erfassen sie den anderen, aber zugleich im Zurückkommen wieder sich. Eben aus dem, weil dann spürt man am stärksten diese kleinen Unterschiede. Ich mache es nach, innerlich, ich ahme es nach, aber halt, wenn ich es aus mir herausgemacht hätte, wäre es ein bisschen anders gewesen. Da entsteht einfach eine Differenz und die merke ich. Die spüre ich. Und dadurch erkenne ich den Unterschied. Wir schaffen es noch nicht mit Bewusstsein, aber es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Braucht ja gar nicht weiter den Kopf zerbrechen darüber, weil das Kopfzerbrechen hilft uns dabei eh nicht weiter. Es ist im Tun dann erlebbar. In dem Maße ich es schaffe, den anderen im eigenen Tun mitzuerleben und ihn sozusagen bewusst nachzuahmen, das, was das Kind unbewusst tut, in dem Maße werden wir es uns zu Bewusstsein bringen können. Und im gleichen Maße wachen wir aber auch für uns selber auf. Weil wir müssen dann immer wieder lernen, von unserem weg ins andere hinein und wieder zurück zu meinem, in den anderen hinein, zu mir zurück. Dieser Wechselschlag. Wieder, wie im Großen, der Gang durch dieses Erdenleben, Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Verkörperung, Entkörperung. Wenn ich sozusagen in den anderen mich intuitiv versetze, ist es der Weg der Entkörperung. Und ich tauche in den anderen geistig ein. Und ich komme wieder zu mir zurück, dann ist es wieder die Geburt. Und das heißt, mit jedem Wort, mit jedem Atemzug im Grunde, der beseelt ist, der durchgeistigt ist, machen wir im Kleinen das durch, wie von Inkarnation zu Inkarnation mit dem Zwischenweg durch. Darin liegt unser ganzes Schicksal, unser ganzes Karma drin. Alles das ist da drin zu lesen. Aber unter der Schwelle des Bewusstseins noch. Noch. Es wird viel schneller ins Bewusstsein kommen, als wir denken. Nicht bei allen Menschen vielleicht, aber diese Fähigkeit wird sich entwickeln in naher Zukunft. Das ist im Grunde noch eine Aufgabe, die zum vierten Lebensgeheimnis gehört, also das Geheimnis der Geburt und des Todes. Das ist also im Grunde das Geheimnis der vergangenen Kulturepoche. Da war das das zentrale Thema. Und jetzt ist es hoch an der Zeit, dass das zur Reife kommt. Wir sind noch im normalen, gesunden Maß, weil es ist immer so, wenn eine neue Kulturepoche schon begonnen hat, das erste Drittel etwa ist Aufarbeitung der vergangenen Kulturepoche. Natürlich ist der Aufbruch ins Neue auch schon drinnen, aber eigentlich geht's den Übergang zu schaffen vom Alten zum Neuen. Und dann so richtig in die Blüte kommt's dann im zweiten Drittel. Und das letzte Drittel ist im Grunde schon ein Vorgriff wieder auf die folgende Epoche. Also, so ganz aus dem Zeitplan sind wir nicht. Aber wenn starke Versäumnisse da waren und gerade das 20. Jahrhundert, der Katastrophe, war schon beginnend eben im 19. Jahrhundert, aber es liegen auch gewisse Notwendigkeiten drinnen. Eben dieses, gerade in den Materialismus hineinzugehen, haben wir gesehen, das ist was Zweischneidiges, es ist sehr gefährlich einerseits, aber es ist auf der anderen Seite notwendig, um alte Kräfte loszuwerden. Also das heißt, nur zu jammern, die Welt ist so materialistisch, ist verfehlt, das heißt nur, viele Menschen brauchen sie, um den Übergang von der alten Geistigkeit zur neuen Geistigkeit zu finden. Und es gibt keinen anderen Weg, als da durchzugehen. Das ist der menschheitliche Weg jetzt zwischen Tod und neuer Geburt. Wir müssen durch diesen Tod des Alten durchgehen, um mit einer neuen Geistigkeit wieder aufwachen zu können. Und ganz offenbar ist das jetzt die Zeit, in der wir drinnen stehen, seit dem 20. Jahrhundert oder seit, paradoxerweise, weil zugleich mit dem Ablauf des sogenannten Kali Yuga, das also mit 1900 abgelaufen ist, ein neues geistiges Bewusstsein möglich wurde. So wichtig, also ein neues geistiges Sehen möglich wurde. Und zwar für die Menschheit insgesamt. Ich meine, Eingeweihte und so mit Geistesschulung konnte man fast immer etwas davon hervorrufen. Aber es ist eine natürliche Anlage, ist es seit dem Beginn, also des 20. Jahrhunderts, als reguläre Anlage in der Menschheit drinnen. Die Menschheit ist über die Schwelle gegangen. Und sie hat noch kein wirkliches Bewusstsein davor. Aber sie hat eines schon, und das zeigt auch sich, dass sie sehr stark mit Angstkräften durchsetzt ist, diese Menschheit. Das zeigt diese arimanischen Kräfte im Hintergrund. Das zeigt namentlich den arimanischen Doppelgänger sehr stark im Hintergrund. Und das ist eine Begegnung damit, ist das erste Einweihungserlebnis. Und es war zu begegnen dem Doppelgänger, dem kleinen Hüter der Schwelle. Es gibt den luziferischen und den arimanischen, und heute ist halt vorzüglich der arimanische was ganz Wichtiges dabei. Ich will nicht sagen, dass der luziferische unwichtig ist, aber das Hervorstechende ist der arimanische Doppelgänger, der also dieses ganz starke Angsterlebnis mit sich bringt. Und das mit sich bringt auch, dass wirklich diese Begegnung, vor allem die erstmalige Begegnung mit dem arimanischen Doppelgänger, namentlich also mit Todesangst, mit ganz realer Todesangst verbunden ist. Mit dem luziferischen schaut das ein bisschen anders aus. Da ist das ein bisschen freundlicher, die Geschichte. Aber der arimanische, der heute immer mit dabei ist, auf jeden Fall, und der luziferische halt mehr oder weniger, je nachdem. Aber das entscheidende Erlebnis ist der arimanische. Und das ist absolute Todesangst. Ganz real. Also da macht man das mit und dem schaut man ins Gesicht. Und das ist aber auch mit einer der Faktoren, der den Menschen heute so viel Angst davor macht, ins Geistige hineinzukommen. Weil das ist, wenn es regulär läuft, das erste Erlebnis, das kommt. Wenn's auf einem alten geistigen Weg passiert, dann umschiffe ich diesen arimanischen Doppelgänger und begegne halt mehr dem luziferischen. Und der ist viel hübscher. Das ist viel erfreulicher. Der macht uns auch die Freude, sich sehr schön zu zeigen. Aber dann komme ich ganz vom Weg ab. Also heute muss ich durchgehen, wirklich durch dieses ganz reale Todeserlebnis. Das ist, wie soll ich sagen, das ist die Frucht der vierten Kulturperiode, also dieser griechisch-lateinischen Zeit, das ist die Frucht jetzt, die da rauskommt. Dass wir heute wirklich, wenn wir durch dieses Einweihungserlebnis durchgehen, wirklich dieses Todeserlebnis durchmachen, ganz real, ganz real. Und damit uns der dunklen Seite Stellen öffnen, damit wir dann nämlich auch die Fähigkeit erhalten, tiefer in dieses Reich dieser dunklen Widersacher hineinzuschauen. Und damit stehen wir jetzt schon vor dem Rätsel des Bösen oder des Guten und des Bösen. Und wenn wir vorher davon gesprochen haben, wir müssen diese andere Trinität ins Auge fassen, also dieses Ich mit dem Christus und die luziferische und arimanische Kraft, so ist es heute also von ganz essentieller Bedeutung, sich dem zu stellen und das kennenzulernen. Und eben auch zu wissen, ich habe diese Widersacherkräfte in mir und ich brauche sie auch. Und das heißt aber eben auch, wie wir die letzten Male ja deutlich gesprochen haben, ich habe das Böse in mir und ich muss es sogar in mir haben, ich soll die Neigung zum Bösen in mir entwickeln. Bitte Vorsicht, es geht immer um die Neigung. Es heißt nicht darum, ich soll möglichst viel Böses tun in der Welt. Davon, aber ich soll diese Kraft kennenlernen, die da drinnen liegt. Und ich soll lernen, diese Kraft richtig handhaben zu können. Nur wenn ich sie richtig handhaben kann, schaffe ich überhaupt in richtiger Weise den Durchbruch zum geistigen Erleben. Ansonsten komme ich auf die alte Weise hinein, wenn ich das umschiffe. Der heutige Weg besteht darin, gerade also diese Zerstörungskräfte, diese bewusstseinsweckenden Zerstörungskräfte völlig ungeschminkt in mir nicht nur kennenzulernen, sondern handhaben zu können, um mit diesen Kräften im Geistigen jetzt den Durchbruch als eigenständiges Ich mit vollem, klaren Ich-Bewusstsein in voller Freiheit zu schaffen. Auf dem alten Weg ist immer irgendwo der Luzifer da, der mich betäubt noch. Um voll aufzuwachen, brauche ich das. Brauche ich diesen Durchgang. Darum ist das da. Darum ist es da, diese Feststellung von Steiner da, wir sollen sogar die Neigung zum Bösen in uns entwickeln. Nicht nur wir haben es, dann sagt man halt, naja gut, ja, wenn wir halt verfallen sind, Sünden fallen und so, schleppt man das mit. Nein, wir sollen es sogar entwickeln. Nur eben am rechten Fleck. Das heißt, niemals das Böse tun einfach, sondern diese Neigung im Bösen als Kraft zu verwenden. Dann zu einem ganz anderen Zweck. Das sind heftige Brocken und wir müssen jetzt noch was möchte ich dazu sagen. Ich hatte es in, glaube ich, viel früheren Vorträgen schon mal so leise angesprochen, ein paar Mal vielleicht, weil es so eine wichtige und auch erschütternde Tatsache ist. Wenn wir es versäumen, das zu tun, oder nicht in richtiger Weise tun, also weil eben, wenn wir jetzt das Böse nach außen ausleben, diese Kräfte nach außen ausleben, nützt uns das nichts, das bringt uns keinen Schritt weiter, nicht wirklich. Sondern, dass wir es in uns entwickeln, aber wenn wir das versäumen, dann sind wir ein Hemmschuh für die Engelwesenheit, die uns begleitet. Dann muss sie für uns Aufgaben übernehmen, die wir eigentlich schon selbst übernehmen sollten. Und zwar auf neue, andere Art, auf eine Art, wie es diese Engelwesenheit aus sich selbst heraus gar nicht kann. Und wo wir aber, wenn wir es selber lernen, durch unsere geistige Entwicklung, der Engelwesenheit etwas mitgeben können, was sie aus sich heraus nicht haben könnte. Das heißt, die Engelwesenheit lernt etwas durch uns und sie hat jetzt zweierlei, sie wird erstens von Aufgaben entbunden, die wir selber übernehmen und noch dazu, sie nimmt etwas mit von dem, was wir geben können. Und damit ermöglichen wir dieser Engelwesenheit, dass sie aufsteigen kann. Wenn wir es versäumen, halten wir sie zurück in ihrer Entwicklung. Und was heißt das, wir halten sie zurück? Das heißt, wir arbeiten in die Richtung, sie letztlich zu einer Widersacherkraft zu machen. Und das heißt, und das möchte ich so als Resümee des heutigen Vortrags hinstellen und dass uns das sehr ernsthaft bewusst ist, wenn wir uns nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen, tragen wir dazu bei, dass Engelwesenheiten, zunächst einmal die mit uns verbundene Engelwesenheit, dass die gehemmt wird in ihrer Entwicklung und letztlich zu einer Widersachermacht gemacht wird. Das heißt, die Frage, wo kommen heute Widersachermächte her in die Welt? nicht mehr dadurch, dass die Gottheit irgendwelche Wesenheiten abkommandiert dazu. Wir sind es jetzt. Wir sind es jetzt. Wir haben die Möglichkeit, Engelwesen eine höhere Entwicklung zu ermöglichen, und das Dramatische ist, es geht ja weiter. Wenn diese Engelwesenheit sich höher entwickelt, dann entlastet das die Erzengelwesenheit, die darüber steht. Und die kann dadurch auch höher steigen. Also es wird ein Prozess in Gang geleitet, der die Hierarchien über uns höher bringt, der ihnen eine höhere Entwicklung ermöglicht. Oder im umgekehrten Sinn eine Entwicklungsrichtung bringt, die abwärts gerichtet ist. Also das heißt, wir sollten im Bewusstsein haben, wir aus unserem Ich heraus sind hauptverantwortlich dafür, ob höhere geistige Wesenheiten aufsteigen können oder absteigen können. Ob sie etwas mitnehmen können aus der Erdentwicklung, einen ganz neuen Impuls mitnehmen können, oder ob wir sie zurückhalten und letztlich die Gefahr besteht, dass sie zu Widersacherwesenheiten werden. So groß ist unser Einfluss. So groß ist unser Einfluss. Also, ihr seht dadurch, denke ich, dass das, was die Gottheit, nennen wir es einmal so, menschlich riskiert hat, indem sie den Menschen die Freiheit gibt, ist nicht nur einfach die Menschheitsentwicklung riskiert, so dass man sagt, naja gut, wir haben versucht, eine freie geistige Wesen zu schaffen, ist halt schiefgegangen, probieren wir es halt aufs Neue, zweiter Versuch oder so. Nein, es besteht die Gefahr, dass die geistige Welt als solche Schaden nimmt, nämlich die geistigen Wesenheiten, die über uns sind. Und zwar einen Schaden, der nicht eingeplant ist. Weil indem die Widersacherwesen zu Widersachern bestellt wurden oder abkommandiert wurden, wie Steiner das öfters sagt, war das ja alles im Schöpfungsplan drinnen. Dass wir sie herunterziehen, ist als Möglichkeit zwar vorgesehen, aber wenn wir diese Möglichkeit Wirklichkeit werden lassen, dann bringen wir in letzter Konsequenz den Plan zum Scheitern. Die Gefahr besteht. Das ist das, was im Schöpfungsplan riskiert wird. Und wir stehen heute in der fünften Kulturepoche drinnen, also die folgt auf die griechisch-lateinische Zeit im Bewusstsein, Seelen, Zeitalter. Und da geht's jetzt darum, uns dieses Aspektes bewusst zu werden. Und da geht's auch darum, zu erkennen, dass das eigentlich Böse entsteht in der Welt letztlich dadurch, dass wir verweigern unsere geistige Entwicklung. Das ist das, was die Weichenstellung macht. Es sind nicht jetzt die einzelnen bösen Taten, die wir äußerlich begehen. Die sind natürlich auch nicht gut, aber wenn wir versäumen unsere geistige Entwicklung, das heißt, wenn wir im Grunde damit, allerdings unbewusst zunächst einmal, in die Richtung gehen, unsere Freiheit zu verweigern. Das ist nämlich ein und dasselbe. Unsere geistige Entwicklung, die dem Menschen angemessen ist, ist die Entwicklung zur Freiheit hin. Und das heißt zur Selbstverantwortung, zu einer Selbstverantwortung, die in jeder kleinsten Tat im Grunde sich bewusst macht, da hängt die ganze geistige Welt da oben mit dran. Da hängen aber auch unten die Widersacher drinnen, weil nach unten ist dasselbe Spiel, dass wir die Widersacher erlösen können oder zumindest einen Anfang dazu setzen. Das fällt natürlich dann auch weg. Also die oben ziehen wir herunter und die unten, ja, treten wir im Grunde noch tiefer hinunter, anstatt sie zu heben. dazu leistet jeder Mensch einen kleinen, aber wichtigen Beitrag. Jeder. Es braucht niemand glauben, ja, um Gottes Willen, wie soll ich das alles schaffen? Ja, wir können natürlich nicht jeder Einzelne die ganze geistige Welt hinauftragen und die anderen unten heben, die Widersacher, aber jeder leistet einen Beitrag dazu mit jeder, ja im Grunde mit jedem Gedanken, den er aus der Freiheit entwickelt, mit jeder Tat, die aus der Freiheit heraus entfaltet. Und Freiheit hat nichts mit äußerer Freiheit zu tun. Schiller sagt es eh so schön, der Mensch ist frei, ist frei und wäre in Ketten geboren. Also es geht nicht um die äußere Bewegungsfreiheit, es geht auch nicht darum, ob ich vielleicht eben aus eigener freier Entscheidung das mache, was andere verordnen, kann ich mich durchaus einordnen, weil ich es will. Weil ich sage, in dem Moment, in der Situation ist es richtig. Also es geht nicht darum immer, na just damit, na, das hat ein anderer gesagt, aus meiner Freiheit muss ich es grundsätzlich anders tun. Das ist nicht gesagt. Es geht nur darum, ist es meine freie Entscheidung oder unterwerfe ich mich einfach? Oder bin mir vielleicht gar nicht einmal bewusst, dass ich mich unterwerfe? Das ist das Schlimmste, wenn ich etwas tue und glaube, es ist mein Entschluss und es für meinen freien Entschluss halte. Und in Wahrheit ist es nichts anderes, als dass ich wie ein Herdentier, sagen wir es einmal so, mitlaufe mit etwas, was ganz und gar nicht aus meiner Freiheit herauskommt. Weil ich viel zu bequem bin, geistig aus der Quelle zu schöpfen und schau, kommt da eh das Gleiche heraus. Und ist es für mich jetzt in der Situation das Passende? Also, ja, mit dem hängt sehr viel zusammen, das Rätsel des Guten und des Bösen. Das nächste Mal mehr dazu. Wir sind noch immer nicht am Ende damit. Wir sind noch immer nicht am Ende damit. Und schreckt euch bitte nicht, weil das jetzt alles so riesig erscheint. Das Riesige ist sowieso da. Was wir jetzt einmal als erstes aushalten sollten und die Chance haben, ist, dem bewusst ins Auge zu schauen. Da ist es eh schon die längste Zeit. Es liegt in unserem Menschsein einfach drinnen. Es geht jetzt nur darum, sich dessen bewusst zu werden. Das ist die große Herausforderung der Bewusstseinsseele. Ich meine, es ist halt so, wir gehen, sind bis jetzt auf so einen schmalen Steg oder über so einen schmalen Brettel über eine tiefe Kluft marschiert. Und eigentlich in traumwandlerischer Sicherheit, ganz ein Liedlein auf den Lippen sozusagen, marschieren wir da weiter mit geschlossenen Augen. Und nichts hat uns irritiert dabei. Jetzt schlagen wir die Augen auf und sehen Grand Canyon unter uns. Und plötzlich fange ich zum Zittern an. Also der große Moment ist das, was wir eigentlich eh die ganze Zeit unbewusst machen und uns Schritt für Schritt hinbewegen, zu dem bewusst aufzuwachen. Und den Mut zu haben, dem ins Auge zu schauen. Was wir aus unserem Ich heraus die ganze Zeit in Wahrheit schon tun, aber noch nicht bewusst tun. Seit wir unser Ich haben, sind wir auf dem Weg. Und balancieren wir da auf dem. Ja, es ist im Grunde, es ist nicht mehr das Seil eines Seiltänzers, auf dem wir marschieren. Und wir tun das schon die längste Zeit. Und wir sollten uns langsam darauf vorbereiten, dem bewusst ins Auge zu schauen. Und nicht vor Angst dann gleich herunterfallen. Das ist der michaelische Mut. Das, was wir eigentlich eh tun, weil es in unserer Fähigkeit drinnen liegt, auch bewusst tun zu können. Mit Bewusstsein begleiten zu können. Das ist das, was jetzt gefordert ist. Und in der Apokalypse sind so viele Anregungen dazu. So viele Anregungen. Das heißt wirklich Apokalyptiker werden. dem ins Auge schauen. Dem ins Auge zu schauen. Ja, dann sehe den Abgrund unter mir. Und trotzdem, ich habe Mut genug und bleib ruhig, gefasst und gehe weiter. Es wäre nichts gewesen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber das ist die Chance unserer Zeit, das zu entwickeln. Die Notwendigkeit unserer Zeit, wenn wir uns in Freiheit entwickeln wollen. Freiheit heißt eben, sich bewusst zu sein, was ich da tue, über welchen Abgrund wir als Menschen eigentlich da überschreiten. Das heißt, sich seiner selbst bewusst zu werden, als freies Wesen. Und dazu ist michaelischer Mut notwendig. Dazu ist diese, aber dazu können wir eben auch diese Lebenswillenskraft entwickeln, von der im Wochenspruch die Rede war. Da steht so schön drinnen. Ich lese euch das zum Abschluss noch einmal vor. Ausnahmsweise mal das große Klammer zum Schluss noch. Also nehmt mit die geistige Kraft, die drinnen ist, die aus der Tiefe heraus ins Bewusstsein aufwacht, strahlend, sonnenhaft strahlend wird, das heißt letztlich die Erde zur Sonne machen wird, durchleuchtet die ganze Welt und Schaffensmächte entbindet, durch die wir die ganze Erde zum Menschenwerk erreifen lassen. Die ganze Erde einmal. Und mit Erde ist was Großes gemeint, weil im Grunde unser ganzer Kosmos letztlich mit gemeint ist, im großen Endeffekt gesehen. Also noch einmal der 31. Die 3 und die 1. Die 3, die Zahl für das Seelische. Die 1, die Zahl fürs Ich. Die schöpferische Quelle, die in 3 Gestalten erscheint, wenn man so will. Alles Mögliche. Nein, ist jetzt ein bisschen, ist nicht hineingeheimnist, aber die 31 regt mich an dazu. Es liegt drinnen einfach. Das Licht aus Geistestiefen, nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Geht gut durch diese Schattenseite, die Nachtseite durch, um mit gestärktem Bewusstsein am Morgen wieder zu erwachen. Danke euch.
Danke auch. Lieber Wolfgang, einen Satz. Du hast anklingen lassen, das Bewusstsein nachtodlich.
Ja.
Du bist aber nicht ganz drauf eingegangen. Vielleicht ein andermal.
Ja, wird kommen. Ist natürlich.
Das hast du gesagt und dann haben wir was anderes Wichtiges gehört.
Ja.
Und dann wollte ich noch kurz sagen, ich habe irgendwo mal gehört, dass diese Hille, Ode an die Freude, ursprünglich Ode an die Freiheit. Er hat die Freiheit viel höher geschätzt.
Ja, Schiller war ein absoluter Freigeist. Absolut. Ganz, ganz stark.
Gut. Nein, meine Gescheitheit will ich nicht da jetzt protzen, aber
der Schiller war der. Noch mehr, ich meine, der Goethe war sicher auch, so ganz idealistisch darum kämpft, das ist der Schiller.
Ja. Die Ode an die Freiheit.
Ja.
Und dann ist Freude draus geworden.
Ja, über die Freiheit darf man sich erfreuen.
Genau. Gute Nacht und tausend Dank für alle Worte.
Gute Nacht, ich danke euch allen. Papa, hallo Anja, servus. Tschüss. Sarah, hi. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche.
Danke.
Lasst euch's gut gehen. Ich steige aus. Papa, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Papa.
Gute Nacht.
Gute Nacht.